Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück im Hauptquartier. Bevor es für eure Doppelnullen auf die nächste Mission nach Kuba geht, sprechen wir in Folge 710 über den nicht mehr ganz so neuen Bond. Mit mir hier als C, das ist Christoph Perner.
Perner, Christoph Perner.
Und als R, Robert Krüger.
Hallo. Und Miss Moneypenny wird gespielt von Stefan Giesbert.
Howdy!
Stefan, sind wir alles Howdy.
Weil ich einfach nicht so spontan bin.
Ja, vor allem die ist ja Britin wahrscheinlich. Naja.
Ja, egal. Sicher.
Ziemlich sicher.
So. Weihnachten gut überstanden, James Bond angeschaut.
Ja.
Da können wir ja direkt wieder Sneakpot machen. Wir sagen es jetzt gleich als Warnung. Wir werden über James Bond reden und Punkte geben. Und dann machen wir die Droge der Wahl und danach kommt ein Spoilerteil.
Genau. Aber da sagen wir dann nochmal Bescheid. Keine Sorge.
Bestimmt noch zwei Mal.
Ja,
da gibt es so ein paar Sachen, die müssen wir bereden.
Genau. Und vorne könnt ihr aber problemlos zuhören. Vorne werden wir uns zurückhalten. Ihr müsst dann nur das Kapitel, das werden wir auch als eigenes Kapitel haben, könnt ihr also mit den Kapitelmarken überspringen. Und dann.
Genau, und wenn ihr den Bond noch sehen wollt, dann spart euch den Spoilerteil wirklich, weil das, also das macht keinen Sinn, den zu hören, bevor ihr den Bond noch sehen wollt.
Ja, ich war sogar so froh, dass ich quasi nichts gehört hatte.
Ja, genau.
Also null. Jo, dann James Bond, keine Zeit zu sterben oder so ähnlich. Worum ging's?
No Time to Die, genau. Also James Bond, denn der letzte in der Reihe der Daniel Craig Bonds. Diesmal Regie Cary Joji Fukunaga, der eingesprungen ist für Danny Boyle, der den eigentlich machen sollte.
Hä? Und warum hat er nicht?
Da gab's künstlerische Differenzen oder so ähnlich. Die Details habe ich jetzt nicht auf der Pfanne, aber irgendwer hat sich mit irgendwem und dann wurde sowohl der Drehbuchautor, der mit Danny Boyle da dran saß, als auch der Regisseur eben weg und dann gab's dann nochmal Major Rewrites und dann ist das Ding jetzt von Fukunaga gemacht worden.
Schade, Danny Boyle Bond, das wäre schon geil.
Das wäre interessant gewesen, gell?
Ja, vielleicht kriegen wir es noch irgendwann.
Ja, weiß man nicht. Sind da jetzt auch Bridges burned, man weiß es nicht. Egal. Jedenfalls haben wir jetzt dieses Werk jetzt hier, was ja zigmal verschoben ist. Der war ja der erste große Film, der zu Corona-Zeiten dann verschoben wurde und dann immer weiter verschoben und weiter verschoben und so weiter. Hat ja auch mal die ein oder andere Kinokette in Schwierigkeiten gebracht, dass da so Blockbuster ausbleiben. Und jetzt ist er endlich da und jetzt ist er auch im Streaming und jetzt kann man, beziehungsweise noch nicht im kostenlosen Streaming, aber zumindest im normalen Verleih-Streaming drin und da haben wir jetzt dann mal draufgeklickt. No Time to Die, James Bond hat sich eigentlich zur Ruhe gesetzt und wollte ja mal so das Leben genießen mit seiner Freundin Madeleine Swann, sich eigentlich aus diesem 00-Business zurückhalten, ist auch, glaube ich, offiziell retired, was die Agency, beziehungsweise das MI6 angeht. Aber natürlich wäre das jetzt kein James-Bond-Film, wenn da nicht irgendwie die alten, das alte Leben nochmal zurückkommt und das haben wir ja dann auch schon in, glaube ich, 8 Milliarden Actionfilmen gesehen, dass das eine Mission muss noch sein. Das ist jetzt hier nicht explizit so ausgeführt, aber er wird relativ schnell wieder daran erinnert, was er eigentlich gut ist und was er eigentlich so tun muss. Und es kommen ein paar alte, vertraute, bösewichte Gesichter zurück, die ihn relativ schnell wieder da reinsaugen, dass er eben tun muss, was er immer tut, nämlich rumlaufen und schießen und die Bösewichte, die große Weltbeherrschungspläne haben und alles ganz böse machen wollen, in die Schranken zu weisen. Und wenn man dabei natürlich dann noch eine Freundin hat, das haben wir ja auch schon in Bond-Filmen gesehen, so auch in Daniel Craig-Bond-Filmen, dann hat man eben auch Punkte, wo man sozusagen verwundbar ist. Und auch das wird Thema, kann man sagen. So, und ich glaube, da höre ich jetzt mal auf, weil danach wird es spoilergefährlich und da wollen wir jetzt ja noch nicht hin.
Mhm.
Genau, ja, schöne Frauen und Daniel Craig
in höchstem. Wunderschöne Frauen.
was man so eben von so einem Bond auch erwartet. Und böse, böse Wichter mit entstellten Gesichtern und so. Also alles, was man so sich überlegen kann.
Ja.
Wie hat er euch gefallen, so grundsätzlich, von der Stimmung her, von dem, war das so, kam da Bond-Feeling auf oder more of the same oder wie kam er bei euch an?
Durchwachsen, würde ich sagen. Also zum Teil wow-mäßig ja, also gerade ziemlich am Anfang diese Verfolgungsjagd mit dem Motorrad, wo irgendwie mit dem Motorrad irgendwelche Schanzen in irgendeinem so einer alten Stadt durch die Gegend springt und so, also wirklich tolle, tolle Action.
Wie er da diese Wand im Grunde hochfährt.
Ja, voll das geil,
ist,
oder?
Das ist wirklich ein krasser
Stunt. Wow, ja. Gesagt.
Ja, oder, richtig geil. Mein Lieblingsstunt gleich am Anfang war auch, wie er sich hinter diesen kleinen Klotz gelegt hat.
Oh, und
das
ja.
Auto dann irgendwie über ihn drüber geflogen ist. Da habe ich zum ersten Mal gejubelt.
Ja, es war wirklich cool. Also sehr, sehr cool. Und dann halt auch so, ja, auch was die Wahl des Autos angeht und auch was die Waffen des Autos angeht, das war ja sehr oldschoolig zum Teil.
Habe ich Fanservice notiert an der Stelle.
Total. Ja.
Mir war es dann zum Teil fast ein bisschen dick aufgetragen. Also so, ich fand's cool, aber es wurde schon so ein bisschen zum Selbstzweck, aber schon, es war geiles, also auch dieses Flug-U-Boot und so, es war schon geile Gadgets.
Genau, früher ist ein Auto gefahren, was dann schwimmen konnte und jetzt fliegen sie und können dann.
Was ich ganz schlimm fand, ganz, ganz, ganz schlimm, war die Liebesgeschichte. Also, und auch die beiden in der Liebesgeschichte. Also ich fand, die haben immer so auf schmalzig umgeschaltet. Auch er hat dann immer so ultra schmalzig, kitschig gesprochen und ich fand die Chemie zwischen denen sowas von unglaubhaft. Ich meine, sie ist ja auch viel zu jung. Aber ja, und dann haben die auch
so selten. Es wirkt nicht, jetzt wo du es sagst, denke ich auch gerade nochmal drüber nach, es wirkt nicht wie ein Paar, ne? Die stehen nee, sich
gar
immer,
nicht.
Die stehen sich immer gegenüber und
schmalzen sich an.
Ja, oder erst ist es noch so, jetzt haben sie wieder irgendwas, wo sie vielleicht sich ein bisschen trauen können oder nicht oder doch oder irgendwie. Es gibt da immer so.
Ja, so ganz komische Verhaltensänderungen, die überhaupt nicht glaubhaft sind. So
ja, und dann schalten sie um auf so jetzt direkt poppen oder sowas, ja. Und dann oder knutschen wenigstens.
Oder ewige Liebe gestehen oder sowas.
Ja, oder sowas, ja. Irgendwie so umschalten, aber es gibt kein so ein normales, wir laufen mal nebeneinander her oder so.
Ja, genau. Man
steht sich immer so gegenüber und muss sich immer so dramatisch mit krassen, also Kamera auch ganz toll, schlimm. Ne? Also ganz schöne Beleuchtungen auch in den einzelnen Settings. Aber jetzt, wo du sagst, ja, das ist mir so nicht aufgefallen, hatte ich auch nicht notiert, aber jetzt bin ich voll bei dir.
Ich habe zu dem Ding rührselig.
Ja, genau.
Das war und
schmalzig also, habe ich aufgeschrieben.
Dass Liebesgeschichte und so ein bisschen da mitkommt, okay, gehört für mich dazu, aber also mir war es in dem jetzt zu viel.
Ja, das war mit Vesper Lind in den ersten zwei mit ihm fand ich das irgendwie organischer.
Ja.
Es hat mir nicht gefallen. Ja, was ich super toll fand, war eben Ana de Armas. Einmal, weil sie halt super toll ist und aber auch, dass sie eben, sie war ja so das klassische Bond-Girl, was immer so in diesem Teil des Bonds auftaucht und das ja immer flachgelegt wird von Bond. Aber diesmal halt nicht. Diesmal ist sie halt super badass und ist halt, ja.
Aber es halt wird angedeutet. Drauf. Es wird angedeutet.
Genau,
man denkt, jetzt geht's und dann
super.
Endet die Szene aber ganz anders. Sehr schön,
ja. Ja, fand ich fantastisch. Also die war wirklich toll.
Ach, das war die, die er auf Kuba trifft, gell?
Ja, genau.
Ah, ja, okay. Mit unfassbaren Kleid.
Ja. genau.
Und aber auch die ist ja auch lustig irgendwie, weil sie stellt ja am Anfang stellt sie sich ja so als so ein bisschen trottelig an
irgendwann, und dann sie sieht hatte man später ein paar Stunden Ausbildung oder wie was.
Ja, ja. das hat schöne Momente gehabt und
das war eine coole Chemie zwischen den beiden auch. Also auch wie die sich dann verabschieden und so, das war alles glaubhaft. Also
Genau. Ah. Es gibt ja drei wesentliche Frauenfiguren, also eben diese, Ana de Armas, was ich auch sehr schön finde, dass sie Paloma heißt. Ich dachte da so an unseren alten Sneakpot-Hashtag zurück. Also das dann irgendwie am Anfang dachte ich, das wäre das Codewort, aber es war ihr Name, weil er kommt so in die Bar rein und sie sitzt da so an der Bar und er sagt Paloma und ich dachte, das ist so wie so der Spion, wie so der rote Fuchs geht im Dings und dachte ich mir so, das ist ja ein cooles Code und dann stellt sich raus, nee, die heißt so. Naja, dann gibt's die, wir haben sie schon erwähnt, von Léa Seydoux, weiß nicht, ob man sie so ausspricht, gespielte Madeleine, also seine Freundin, und dann eben noch die neue 00-Agentin. Da fand ich's auch ganz nett, das ist so ein bisschen so dieses, ja, er ist retired und er hat, natürlich muss der MI6 weitermachen, da gibt's eine neue Person, und es ist jetzt eine Frau, aber da hätte man jetzt, wenn das jetzt ein Connery-Bond gewesen wäre und wenn das jetzt nicht 2020 oder wann auch immer sie den gedreht haben, wahrscheinlich 19 noch, gewesen wäre, dann hätte der alte Haudegen ihr halt so, weißt du, man hätte da in so viele beliebige Sexismusfallen tappen können, dass er ihr irgendwie mal zeigt, wo der Hammer hängt und so, aber die frotzeln sich so ein bisschen an die ganze Zeit ja, sie hat diese Nummer übernommen und sie ist die Neue und so, aber gleichzeitig ist sie auch total badass und kann alles Mögliche und er ja, ist der Alte. Ja, und
ordnet sich dann aber schon unter, gell? Also, das fand ich so
ein bisschen. Ja, aber ich fand an ganz vielen Stellen auch mit in der Zentrale, ich will das jetzt nicht spoilern, aber in der Zentrale drin, wo sie dann da rumlaufen und so, da wären so viele Gelegenheiten gewesen für so ganz blöde Nummern. Diese haben sie alle umschifft, also das, ich fand das gut gemacht, dieser Staffelstab-Weitergabe so ein bisschen, was es ja irgendwie ist, weil er ist ja im Retirement dann und sie ist die Neue und sie hat die Nummer übernommen und das hätte schlimmer sein können und ich fand es irgendwie gut, wie sie da drum rumgekommen sind, ohne dabei das zu verlieren, dass das witzig sein kann, wenn die sich da gegenseitig so nicht ganz grün sind, so, er findet es nicht so cool, aber irgendwie will das nicht zeigen. Und sie ist schon irgendwie auch so, dass sie das Gefühl hat, oh shit, der ist so viel erfahrener als ich, aber sie will das auch nicht zeigen. Und die Sache, dass Mann und Frau ist und da einfach rauszulassen und es so zu machen, wie es auch wäre, wenn es, weiß nicht, zwei Typen oder zwei Frauen wären, das fand ich ganz, ganz gut gemacht.
Ja. Also wie gesagt,
mir hat das dann, ist dir das aufgestoßen irgendwie?
Ja, ist mir zu reibungslos plötzlich. Ich hatte so das Gefühl, so okay, das läuft jetzt auf einen Konflikt hin und dann ordnet sie sich einfach unter und der Konflikt ist weg. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Es geht mir da ein bisschen ähnlich wie eben auch seine Beziehung zu seiner Geliebten da, dass da manche Verhaltensänderungen oder Beziehungsänderungen für mich nicht ganz nachvollziehbar waren, die sind dann plötzlich da, ja, so wie bei der jetzt auch, die ordnet sich dann plötzlich unter, oder eben auch mit seiner Geliebten da, die finden sich plötzlich scheiße, weil sie sich irgendwie hintergangen haben gegenseitig und dann finden sie sich wieder plötzlich toll, warum auch immer, also ich, ja, weiß nicht, da wurden Beziehungen für mich ein bisschen zu wenig erklärt oder gezeigt oder ich weiß nicht.
Oder einfach ausgelassen, damit die Story weitergeht.
Ja. Genau. Ja, dann, gut. Aber ich finde, dann sollte man halt bei Bond vielleicht ein bisschen weniger Beziehung zeigen, wenn man das nicht erzählen will. Also wenn es halt ein Actionknaller ist, dann soll man halt einen Actionknaller zeigen. Also ich, ja.
Mir sind noch ein paar Sachen zur Produktion aufgefallen. Dieser Vorfilm, wir haben da irgendwie genau am Ende dieses Vorgeplänkels, bis dann diese Titelsequenz kommt, waren es 24 Minuten.
Die aber echt atemlos waren.
Die waren Volldampf die ganze Zeit. So ein bisschen der Übergang zum Alten war nicht, also für mich jedenfalls ist schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe, nicht immer klar. Das ist auch einer. Ja, da komme ich gleich zu. Und Produktion am Schluss im Showdown, als er diesen Turm hochkämpft, da gibt's ungefähr eine Minute One-Take. Mit Explosion, Granatwerfen, Schießen, Tür auf Tür zu, rein, kämpfen, hoch, runter, werfen und so weiter. Ist euch das aufgefallen?
Ja, das ist atemlos, nee. Oder? Das ist...
Ja, das Atmos war es mir aufgefallen, aber das ist ein One-Take mal, ist mir nicht aufgefallen.
Also vielleicht haben sie klug geschnitten, irgendwie bei Explosionen, wenn der ganze Bildschirm weiß ist, kannst du natürlich schneiden. Aber Das war echt krass. Also, das war wirklich gut gemacht. Wollte ich eigentlich jetzt heute nochmal angucken, bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen, aber vielleicht gucke ich dann nachher oder die nächsten Tage, also, nee, wie lange habe ich? 48 Stunden hat man, gell?
48 Stunden hast du ja.
Ja, das heißt, ich kann bis heute und morgen noch angucken. Also das fand ich total geil. Also,
boah. Und die Szene ist auch am Anfang lustig und dann wird sie ernster, ne? Also am Anfang die Nummer mit den Sachen, die da runterfallen, jetzt auch nicht spoilern, das steigt so ein und dann eigentlich mit einem Gag erstmal.
Ja.
Und danach geht's halt richtig derb zur Sache. Ja. Das ist schon, das ist toll, die Szene mit dem Turm.
Ja, das ging mir, also in dem Vorfilm, ich fand diesen Vorfilm, heißt das so, Intro, wie auch immer, das war alles sehr ernst und irgendwie dann kamen erst diese Comic Relief Zeilen, wo halt er irgendwo hinläuft und seinen Namen so sagt, wie wir das von ihm haben möchten, oder er seinen Martini so bestellt, wie wir uns da immer freuen. Aber auch sonst gibt's halt viele Gags, wo man da mal lachen muss oder so kurz rausgenommen, so aus diesem, dieser Spannung.
Dann kommt Paloma.
Genau. Ja, die macht ja auch ganz viel Quatsch.
Ich habe auch geschrieben, Dancehall, weil sehr schön so auf Jamaika da irgendwo kam, oder irgendwo da in der Nähe, wo er da seine Insel hat. Nee, ist
Jamaika.
Es war Jamaika, okay.
Man sieht ein paar Mal die Flaggen irgendwo hängen.
Okay.
Ja, stimmt. Ja,
fand ich sehr cool, dass er in so einem Dancehall-Schuppen drin ist und da richtig schön laut die Musik läuft. Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist, woher wissen die immer alle, wo er ist? Also auch da zum Beispiel auf Jamaika ist er dann irgendwie in einer Szene, schwenkt die Kamera da vorbei und dann sehen wir wieder diesen einen Bösewicht-Typen. Und es ist total nicht erklärt, wieso die immer wissen, wo er rumhängt. Also die sind ihm immer ständig auf den Fersen. Egal, was er macht. Und es ist nicht irgendwie so, dass wir gezeigt kriegen, dass er irgendwo mal einen Peilsender dran gesteckt kriegt oder irgend sowas Blödes, was ja manchmal ein Plot-Device ist. Aber hier gibt es so ein Plot-Device nicht. Und die wissen trotzdem immer alle, wo er rumhängt. Das ist total eigenartig.
Ja. Vielleicht ist es schon so ein festes Plot-Device, wo man schon von ausgeht, dass es bekannt ist, dass James Bond gechippt ist und deswegen immer...
Wenn du gerade gechippt sagst, da kommen wir ja jetzt in die aktuelle Pandemielage rein.
Oh Gott.
Wie passend ist es denn, dass dieser Film, obwohl er vor der Pandemie gedreht worden ist und dann deshalb verschoben werden musste, aber trotzdem sowas mit so, es kann irgendwie nicht durch die Luft, aber es ist dann doch irgendwie ansteckend, oder wenn man sich so, du musst vorsichtig sein, was du anfasst oder so, sonst hast du so eine Ansteckung am Hacken. Ich will jetzt auch nicht reingehen in die Details, was da los ist, aber es hatte so ein bisschen sowas Pandemisches auch so. Vorsicht, yes. Hast du dir die Hände desinfiziert, hast du das schon angefasst?
Kann man schon sagen, es handelt von der B-Waffe, ne? Kann man.
Ja, okay, von mir aus, ja,
so viel kann man gehen. So viel kann man schon sagen. Es geht ja immer um eine große Waffe und diesmal geht es halt um eine B-Waffe. Und das ist schon erstaunlich in der heutigen Zeit, ja.
Ja, weil das macht ihn irgendwie so bringt ihn eigentlich mehr in die Zeit, als man das hätte ahnen können, damals, als der geschrieben wurde.
Ja, das stimmt. Das ist schon faszinierend. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist arg vorhersehbar. Also ich fand ihn häufig sowohl in Details als auch so im großen Storybogen waren so wirklich so mehrere Sachen, wo man sich dachte so, okay, jetzt das wird wohl so sein und das Verhältnis zwischen denen und denen wird wohl dieses sein. Ja, und dann war das halt auch so. Und also da werden Dinge als Überraschung dargestellt, die halt überhaupt keine Überraschung mehr sind, die irgendwie schon seit einer halben Stunde vorher geahnt sind. Ich weiß nicht, ob das immer so war bei Bond, aber ich hatte das Gefühl, es war diesmal stärker als sonst.
Ging mir nicht so.
Nee? Müssen wir vielleicht nachher im Spoilerteil nochmal drüber reden.
Ja. Okay. Bevor wir in den abbiegen, noch vielleicht zwei Sätze zu den Bösewichten. Habt ihr da irgendwie... Also der Oberbösewicht in diesem Film ist ja Rami Malek.
Ich mag den halt nicht. Seit ich Bohemian Rhapsody gesehen habe, wo er mir auch nicht gefallen hat.
Den mag man aber, weil man Mr. Robot geguckt hat.
Bohemian Rhapsody ist
vollkommen nebensächlich.
Ich habe Mr. Robot noch nicht gesehen, vielleicht sollte ich das mal tun.
Das sind drei Staffeln, das guckst du am Donnerstagabend. Stimmt,
schaue ich morgen Abend mal, ja. Nee, aber mir hat Bohemian Rhapsody, hat er mir nicht gefallen, deswegen ist er mir unsympathisch. Und gut, er ist halt hier auch der Böse.
Aber
der
das würde ja
praktisch sein.
Ganz gut. Er sollte ja hier unsympathisch sein. Er heißt faktisch Lucifer Safin, also Lucifer Satan, wenn man das so mal so drüber liest, schnell.
ja. Haben Namen wie ein Bond-Bösewicht, ja.
Ja, könnte man meinen.
Ich weiß nicht, ja, es ist halt auch so ein
Abziehbild eines
Bond-Bösewichts, gell? Also es ist halt wirklich so mit irgendwelchen Brandnarben und völlig soziopathisch und ja, okay. Ich weiß nicht.
Ich fand ihn toll, ich finde aber auch Rami Malek toll. Aber ich fand, dass er zu kurz da war. Also er war irgendwie, er ist total böse und er wird da irgendwie krass eingeführt und so. Ja, aber dann taucht er irgendwie, weiß nicht, 8 Szenen auf oder also 8 so, na, ja, vielleicht 8 oder 10 Szenen und dann ist er wieder rausgeschrieben sozusagen.
Ja, genau, und dann schreiben sie einen neuen rein, gell? Einen neuen Bösewicht. Das ist auch, ein bisschen lustig, ja.
Auch wie sie ihn loswerden, finde ich also höchst unelegant.
Nee, das fand ich eher eine Szene pro Bond, nicht kontra Malek, also nicht kontra es Lucifer, sondern eher so eine, das hatte ich als einen Pluspunkt für den Bond quasi, als anstatt jetzt einen Negativpunkt für den Bösewicht. Aber ja, ich kann schon verstehen, warum
gleich,
man das so sehen
gleich
kann.
Gleich nochmal drüber reden. Ich habe das schon wieder vergessen, wie er rausgeschrieben wird.
Dass Christoph Waltz als Blofeld nochmal auftaucht und dann da irgendwie, aber doch.
Ja, genau, das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Man muss halt die davor noch sehr präsent haben. Und der ist jetzt nicht 35 Jahre her oder was? Also nicht ganz, aber 6 Jahre ist der doch schon her, der davor.
Ist lang her, ja.
Ich habe ihn vor, weiß nicht, wann wollte ich denn? Vor 4 Wochen oder 6 Wochen wollte ich doch ins Kino gehen, um den sehen. Und davor habe ich den alten nochmal geguckt und trotzdem hatte ich wieder so Anschlussgefühle hatte ich, ja, genau.
Schön.
Ich hatte, irgendwie fehlte mir so ein bisschen der Anschluss und weiß nicht, irgendwie, was war jetzt nochmal mit M? Wie war denn das bei MI6? War da auch irgendwas? Ach nee, das war davor mit dem,
ja, und auch mit Madeleine. Das war mir auch nicht klar.
Ja, so, genau.
Ich hatte die schon mal gesehen, aber ich wusste, dass die in irgendeinem Verhältnis zu Blofeld steht, aber ich wusste jetzt nicht, dass die mit Bond ein Verhältnis angefangen hatte. Also, oder wurde das gar nicht erzählt in dem letzten Film? Ich weiß es gar nicht.
Es fühlte
ist
sich
zwischen den Filmen passiert oder ist das im letzten Film schon passiert? Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. Es fühlte sich jedenfalls so an, als müsste man es wissen.
Und ja,
das,
genau.
Das fand ich so ein bisschen, ja, schade oder unbefriedigend.
Ich finde auch diesen ganzen Kram, den er da redet, den Blofeld da redet, das ist alles so typisches Christoph Waltz als Blofeld geblubber, was einfach, ob du da zuhörst oder nicht, ist eigentlich vollkommen irrelevant. Also ich hatte das Gefühl, das hat keinen Punkt für den Plot in irgendeiner Form. Vielleicht habe ich da auch was übersehen.
Ob er das hier sagt oder in dem neuesten Tarantino-Film, ist auch egal eigentlich.
Ja, also ich meine, das hat halt, das channelt halt ganz, ganz heftig hier Hannibal Lecter, ne, wie er da in diesem Glaskasten angefahren kommt. Aber, und dann redet er irgendwas, aber da hat Hannibal Lecter mehr Sinn ergeben von dem, was er gesagt hat, als dieses pseudo-intellektuelle Geblubber. Ja, und dann ist das nur ein Plot-Device, um das nächste, was dann passiert, passieren zu lassen. Ja, aber okay, naja, ich meine, ich sehe Christoph Waltz trotzdem irgendwie gerne und insofern war das eine nette kurze Szene und dann, ja, will man ja wahrscheinlich in so einem Bond auch nicht den einen Bösewicht sozusagen dem anderen die Show stehlen lassen und deshalb ist Rami Malek dann schon der Hauptbösewicht in diesem Film.
Ja, aber es dauert den halben Film, bis der irgendwie relevant da ist und bis dahin ist es irgendwie, ja, doch noch der Alte.
Ja.
Und also das fand ich so, ah ja, den hättest du ja kennen können von früher, so ja, aber
Nochmal, ohne die Details zu spoilern, wie fandet ihr das, dass der Film im Grunde mit einem Horrorfilm, mit einem klassischen Horrorfilm-Trope von so einem Home-Invasion Thriller anfängt?
Los geht.
Das hat's mich erstmal, da war ich kurz verwirrt, weil das waren so die ganze Bildsprache und auch so Jumpscares und so, dass
total.
Du so, okay, jetzt sind wir in einem Home Invasion Thriller drin. Da war also ich kurz
meine
so.
Meine Frau fand's nicht gut.
Was geht
gar nicht.
Hier ab, ja?
Ja.
Ich fand's auch nicht gut. kleine Kinder, nein.
Ja, das kam noch dazu. So Triggerwarnung, ja, das stimmt.
Ja, generell durch den Film durch, also
ja,
für mich. So, nee, es ist James Bond gegen die Bösen und nicht
Ich tue diesem kleinen Kind was an, wenn du nicht das und das tust. Nee, das will ich nicht sehen in einem Bond.
Ich nehme die ganze Welt als Geisel, okay, oder ich nehme irgendwie ein Fußballstadion genau, oder keine Ahnung.
Alle sterben.
So, okay, ja, aber weil das so übertrieben ist.
Ja, genau.
Aber so konkret, oh, ne, nein.
Nee, das möchte ich auch nicht sehen, eigentlich hast du recht. Ja. Nee, aber du hast recht, dieses Horrorfilm-Ding am Anfang, da war meine Frau schon fast raus wieder. Also zum Glück ging das nicht so weiter.
Aber da habe ich irgendwie bei einem Bond-Film ehrlich gesagt nie Angst, dass dem Kind wirklich was passiert. Weil es ist halt Bond. Also dem Kind passiert da nichts. Garantiert nicht. Insofern ficht mich das nicht an, wenn das so erzählt wird. Dazu bin ich mir da irgendwie zu sicher, dass das nicht, also das bei irgendeinem krassen Thriller-Schreiberling, von dem man noch nie gehört hat, der irgendwie sein Erstlingswerk macht und denkt, er muss mal die Welt schockieren, da fehlt dem Baby dann plötzlich der Kopf oder so. Das könnte da passieren. Aber
ja, man will aber trotzdem diese Situation, also, man will ja diese Situation nicht, weil man die auch im Kopf ja gar nicht weiterdenken will. Also das ist so, also ich will das auch nicht sehen.
Ja. Also mich hat's nicht so gestört, aber okay.
Ja, aber stimmt, also mir ging's, ich habe dann zwischendrin auch einfach gedacht so, na, ist ein Bond, was soll schon passieren?
Ja, genau.
Ja, genau, das meine ich.
Ja, aber ich weiß nicht. Also,
ja. Aber ich fand diesen Genre-Jump, wie auch immer, der hat mich sehr überrascht am Anfang, den fand ich sehr eigenartig. Aber das ist ja dann wirklich nur so eine Sequenz und dann hört das auch wieder auf.
Ja, es wird durch klassische Bond-Action, Motorrad springt, Mauer hoch, wird es dann abgelöst.
Ja, und da gibt's ja also ausreichend.
Ja, ja.
Das macht schon Spaß. Also haben viele tolle Stunts dabei.
Ja, auch viele toll aussehende Locations. Also
auch
am Schluss da dieses alte russische Zeug, wo dann irgendwie so, da scheint die Sonne waagerecht durch diese offenen Schlitze rein. Und und das hat alles so auch von den, auch die eine Szene, sitzt er in so einem Hotelzimmer und schreibt irgendwas an seinem Schreibtisch. Und setzt sich so hin und dass ihm die Sonne exakt quasi aus dem Ohr scheint und also so Kameraposition
aus dem Arsch scheint.
Einfach wo du merkst, so dass da wollten sie so diese Every Frame Painting Sache auch durchziehen und das wird dann halt auch gemacht, ja. Und dann eben auch wieder, was weiß ich, schöne Inseln und Segelboote und ich weiß nicht was alles und irgendwelche russischen Militäranlagen und irgendwelche Keller und dies und das und jenes. Also so auch dieses Hüpfen auf der Welt und exotische Dinge und so, das ist alles drin, alle Checkboxen werden gecheckt, die so ein Bond-Film haben muss.
Inklusive Kameraeinstellungen, also dieses, ein Auto fährt entlang und das Flugzeug fliegt entgegen, also oder die Kamera fliegt dem Auto entgegen. Gab's ja mehrfach. Das sind auch, finde ich, auch so ganz typische Bond-Einstellungen. Also, ob das jetzt in Norwegen war oder in auf Jamaika, gab's ja immer wieder dieses, er kommt irgendwo an oder irgendwie zwei begegnen sich, der eine fährt dahin, der andere fährt da, man sieht so, oh, da kommen sie direkt aneinander vorbei. Gibt's ja da auch immer wieder.
Aber wo du gerade sagst, kommen sie aneinander vorbei und dann begegnen sich und so weiter. Was war denn mit diesem Wald los da in Norwegen? Ist euch das aufgefallen? Die fahren da rum und es ist offensichtlich schönster Sonnenscheintag. Dann, fand ich das ehrlich gesagt so ein bisschen übertrieben. Ja, es gibt diese Verfolgungsjagd mit so Jeeps, ja, da sind irgendwie zwei, drei hinter ihm her und irgendwie wird er die dann los und dann.
Spektakulär.
Dann wird diese Verfolgungsjagd nochmal auf 11 gedreht, was ich total unrealistisch fand. Wo kamen die plötzlich alle her? Warum?
Ja,
warum sind am Anfang so viele und dann so viele? Also da habe ich gedacht so, ach komm, ja, lass doch, wieso springen nicht gleich 20 Armeen, Divisionen aus dem Wald? Also das war nicht albern irgendwie, diese Stelle.
Schießen mit Leuchtspurmunition.
Schießen mit Leuchtspurmunition, vollkommen grundlos. Und dann sind sie in diesem Wald drin und plötzlich ist es so ein Wald, der könnte in Herr der Ringe drin sein, ist ultra neblig und finster dunkel.
Und nur fahren, überall fahren und Nebel.
Ja, genau, ganz herrlich. Norwegen ist voller Fahren. Ich dachte mir die ganze Zeit, Leute, ihr werdet voller Zecken sein, weißt du, wie viele Zecken da drin sitzen.
So, und der eigentliche Feind.
Genau, der eigentliche Feind in diesem Wald sind die Zecken. Und dann hatte ich schon völlig verdrängt und vergessen, dass es eigentlich tagsüber ist. Und ja, dann stimmt. Irgendwann ist dieser Kampf vorbei und er geht so raus auf so eine Lichtung und es ist strahlender Sonnenschein, wunderschöner Tag. Und ich, was war in diesem Wald los?
Ja, das stimmt. Ist mir auch aufgefallen.
Und wie hat der Bösewicht das gefunden, was er da findet? Also das ist auch total unrealistischer Quatsch. Aber gut, ja. Naja, egal.
Ja, aber das sind ja Bond-Bösewichte da.
Die können immer alles und wissen immer, wo alles ist und sind immer rechtzeitig überall. Es ist wirklich manchmal
ermüdend. Das war wie diese Verfolgungsjagd, war das damals dieser Bond, wo die mit Skiern flüchten und dann überall diese Verfolger mit diesen Schneemobilen, wo auch viel zu viele auftauchen und immer wieder kommen drei mit irgendwelchen Schneemobilen über irgendeinen Hügel gesprungen und so. So war das hier auch.
Ja, so ein bisschen, ja.
Seltsam.
Ja, aber gehört dazu.
Ja, stimmt.
Und war jetzt Land Rover der Sponsor oder Toyota? Das habe ich nicht verstanden. Weil er fährt, glaube ich, einen Toyota und die Bösewichte fahren Land Rover und die Land Rover gehen alle kaputt. Aufs Übelste. Der Toyota ist offensichtlich das zähe Biest, was bis zum Ende durchfährt.
Okay, aber das ist jetzt vielleicht
Land Rover, die Ablösung. Land Rover sind viel prominenter im Bild und sind viel, viel besser in Szene gesetzt und sehen viel badassiger aus, aber die gehen alle kaputt. Also ich weiß nicht, wer da jetzt mehr Geld hingelegt hat und wie das gelaufen ist.
Wahrscheinlich Toyota. Der Toyota hat sich gesagt, oder hat denen auch gesagt, so es, wissen eh alle, das ist ja BMW Land Rover, oder? Ich glaube.
Wahrscheinlich, ja, im Großen
und Ganzen. Dass die euch jetzt die letzten 20 Jahre gesponsert haben und dass die tolle Autos bauen, die toll aussehen, das weiß auch jeder. Das dürfte auch ruhig zeigen, aber zeigt auf jeden Fall, dass dieses gute Aussehen, dass da nichts dahinter ist, dass am Ende sie alle kaputt gehen.
Okay. Ja, weiß ich nicht. Das ist eine schöne Theorie.
Genau so wird es gewesen sein.
Ja. Und im nächsten Bond fährt er dann wahrscheinlich auch nicht mehr Aston Martin, sondern eben Toyota Civic. Ach nee, das ist Honda, glaube ich. Egal, Toyota,
was auch immer. Das sagt. E-Auto von
Toyota. Genau. Also BMW hat Land Rover längst weiterverkauft. Und zwar an Premier Automotive Group, das ist wohl Ford-Konzern. Und die haben es dann aber auch schon wieder weiterverkauft. Und jetzt gehört es der indischen Tata-Gruppe.
Oh, die ist, glaube ich, riesengroß, glaube ich, die Größe,
oder? Ja, das ist so ein unfassbares Riesenunternehmen, ja.
Tata, wie Tata?
Nee, ohne T-A-T-A.
Ach so.
Oh. Die haben so alles, das ist so Autos, Software, Telekommunikation, Schwermetallzeugs, alles. Das ist so ein riesiger, so ein Siemens-Konzern quasi.
Ja, so Panzer und sowas auch, glaube ich, gell?
Wahrscheinlich, ja. Würde mich nicht wundern.
Ja, die bauen alles. Naja, ja, gut, sogar jemand, wollen wir mal Punkte geben?
Software-Seite arbeitet, genau. Ja, sollten wir. Fangen wir mal an.
Ja, ich fand, insgesamt war das süffig unterhaltsame Bond-Action. Ich fand es, wie gesagt, ein bisschen vorhersehbar. Ich fand die Liebesgeschichte eine Katastrophe. Ich fand Ana de Armas überragend gut. Ich würde gerne sie weiter als Bond sehen. Sie soll gerne der Craig-Nachfolger werden.
Eine schöne Idee.
Fände ich fantastisch.
Schreibt den nochmal.
Also da müssen sie selber drauf kommen, wenn sie den Film gesehen haben. Das finde ich, liegt auf der Hand. Die ist Bond, die empfiehlt sich hier im Endeffekt. Und ja, und hat auch diesen Charme, finde ich. Also es ist so diesen Bond-Charme. Naja, auf jeden Fall, ich gebe 7 von 10 Punkten. Also es ist schon, kann man schon schauen. Aber bitte hier auch nochmal genannt, und wir werden es sicher gleich auch sagen, lasst ihn euch nicht spoilern. Hört euch keine Podcasts dazu an, die vorher eine Spoilerwarnung, hört euch am besten keine Podcasts außer uns dazu an. Und redet mit niemandem darüber, der ihn gesehen hat. Redet mit niemandem darüber, der irgendwas darüber gelesen hat. Das tut nicht gut.
Ja, hast du jetzt eine Zahl gesagt?
7.
7.
Ah, okay.
Ja. 7. Ich gehe ein bisschen höher. Ich gehe 7,5, was für mich bei einem Bond schon am unteren Ende ist, möchte ich sagen. Mir war er zu rührselig.
Ja, das stimmt.
Also war dieses hier und auch und hier nochmal und noch eine Runde und nö, passt für mich nicht auch in einen modernen Bond. Ich mag da mehr Action sehen. Trotzdem, die Action war toll. Rami Malek zu kurz.
Rami Malek zu lang.
Warum Christoph Waltz nochmal?
Film zu lang.
Film zu lang? Nö.
2 Stunden 40 oder was?
Schon ein bisschen krass. Süffig. Ja, war krass, aber war doch.
Für mich, der sonst immer nur 1,5 Stunden Filme gucken mag, ich fand's, also das hat mich nicht gestört.
Es lief locker die Kehle runter, fand ich.
Und es waren so viele tolle Bilder, es waren viele tolle Bildzitate. Immer wenn sie ihn gezeigt haben mit seinen blauen Augen, die irgendwie nochmal auf 11 gedreht sind.
Boah, ja, das ist echt geil.
Es sieht ganz schön alt aus, aber die Augen wirken immer noch. Das ist echt krass. Ja.
Ja,
ist super. Also, 7,5 Punkte von mir.
Okay, today is the day. Ich gebe mehr.
10.
Nein.
Ich werd verrückt.
Nein, aber ich gebe 8 Punkte. Ich fand den wirklich sehr unterhaltsam und ich habe zwar jetzt auch ein bisschen was kritisiert, aber so rundweg gestern, ich habe das genossen. Ich fand die meisten Set-Pieces irgendwie toll. Ich fand den spannend und ich hatte dieses Bond-Gefühl und Hans Zimmer macht Bond-Musik. Ich hatte gestern so zum ersten Mal mit meinen neuen AirPods Pro geguckt und habe dann wieder mal schön richtig laut machen können, was du ja sonst nicht so kannst, wenn du ohne Kopfhörer guckst, wenn die Kinder schlafen. Und das war so Bombast und Bond halt so. Und ich hatte Freude und viel Spaß und deshalb muss er die 8 da vorne schon stehen haben.
Ja. Okay. Dann gehen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt über, oder?
Es ist Zeit für die Droge der Wahl. Also genau, Spoiler war erst nach der Droge der Wahl.
Genau.
Okay, ich spoiler jetzt, was er trinkt. Er trinkt Wodka Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Diese schwachsinnige Bestellung, wieder, immer noch.
Aber es ist so schön. Das
heute auch, oder was?
Nee, ich habe keinen Wermut offen. Aber ich mache sowas Ähnliches. Warte mal. Macht ihr mal zuerst.
Ich trinke tatsächlich nicht Bond-mäßig, sondern ich habe mir zu Weihnachten einen Brandy gekauft, den ich total toll finde. Und ich habe tatsächlich bin ich bei Amazon einer Werbung zum Opfer gefallen. Also eine Werbung, die mir in Amazon angezeigt wurde. In Facebook. Eine Amazon-Werbung, die mir in Facebook angezeigt wurde. Und ich trinke Torres 20. Ich weiß nicht, was 20 auf Spanisch heißt. Venta vielleicht? Könnte sein.
Sowas, ja.
Sowas, ja. Und das ist eine unfassbar schöne Flasche. Unheimlich wertig gemacht mit unheimlich schönen Details und der Brandy, der darin ist, ist auch unheimlich gut. Also macht großen Spaß. Ich ärgere mich, dass ich nicht 2 Flaschen gekauft habe. Ich habe 2 Flaschen gekauft. Eine habe ich meinem Vater geschenkt, aber ich ärgere mich, dass ich nicht 3 Flaschen gekauft habe, weil ich befürchte, die wird es nicht lange machen.
Die werden wir nicht bei dir probieren können, ja?
Ja, kann durchaus sein. Okay. Und da gab es irgendwie jetzt, kurz vor Weihnachten gab es ein tolles Sonderangebot, da war die Mods runtergesetzt und so. Und naja.
Sollte der mal wieder auftauchen, kannst du dir mal
genau,
sag ich Bescheid. Uns oder hier sogar in der Sendung Bescheid sagen.
Das mache ich. Was war denn das?
20.
20 auf Spanisch.
20. Ja, war ich so nah dran. Hm?
Ja, so ähnlich. Sehr schön. Dass der Christoph nicht bondmäßig trinkt, wo er sonst immer irgendwie versucht für den Film und diesmal ist es so einfach.
Okay, dann lass mich kurz reinspringen. Ich trinke nämlich auch nicht bondmäßig. Ich hatte von Weihnachten noch eine Flasche Rotwein offen. Nee.
Ah.
Von Robert König aus dem Rheingau. Und das ist jetzt noch ein großzügiger Rest drin in diesem schönen Dekanter und die werde ich mir jetzt zu Gemüte führen.
Okay. Was für eine Rebe?
Da steht eine weiße.
2018 Drachenstein Zenit. Spätburgunder trocken.
Spätburgunder ist nicht mein Fall.
Spätburgunder kann ganz toll sein.
Trocken auch nicht. Ist beides nicht mein Fall.
Sehr lecker. Wir haben am zweiten Weihnachtsfeiertag nämlich abends uns getroffen zum Käseessen mit meinem Vater. Aus dem Käseladen in Wiesbaden, von dem ich glaube ich hier auch schon mal ausführlich erzählt habe. Und da bot sich es an, dann eine Flasche Rotwein zu trinken, die er mitgebracht hat.
Ja, da passt das natürlich gut, das stimmt. Obwohl, da würde ein französischer Rotwein auch gut passen. Bob, was trinkst du?
Ich wollte eigentlich Martini trinken und zwar natürlich richtig mit Gin und mit Wodka. Aber ich habe keinen weißen Wermut im Moment. Also mache ich jetzt so die Churchill-Sache. Ich trinke einfach Gin.
Gin kalt.
Eis. Und ich stelle mir vor, dass diese Flasche Wasser hier eine Wermutflasche wäre und die wirft jetzt ihren Schatten so in Richtung meines Glases und das muss jetzt reichen.
Oh, und was für Gin trinkst du?
Den Nummer 3 Gin, den ihr mir zum Geburtstag geschenkt habt. Der ist einfach immer noch, den muss jetzt mal pur probiert werden. Ich habe hier noch eine Flasche Lime Juice stehen. Wenn mir das jetzt dann doch zu öde wird, mache ich vielleicht einen kleinen Tropfen Limejuice rein, da ist ein Gimlet.
Ja, auch sehr schön.
Okay. Also bist du am nächsten dran. Aber auch noch weit weg.
Ja, klar, aber ich dachte, dass du es auf jeden Fall tun wirst.
Ja, weil ich hab einfach immer Bock auf Brandy.
Ja, aber
Christoph... Einfach, ihr müsst diese Flasche mal googeln. Torres 20. Also es ist einfach so eine schöne Flasche. Die liegt auch so toll in der Hand. Es ist ein Handschmeichler. Also es ist... Ja... Macht Spaß.
Meine neue Tastatur ist ein bisschen laut, hört man das?
Ja, noch kaum. Klack, 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 klack.
Das
sieht aber hübsch aus.
Heute gerade deine Ausführung über die neue Tastatur gehört, von vor, ich glaube, 3 Wochen oder so.
Oh, ja, auf der Flasche, auf der Seite zeigen sie ja erstmal, wie diese Flasche gemacht wird.
Ach, das habe ich mir noch nicht angeschaut, das muss ich mal machen. Ja, die ist so, die hat so... In der Geologie würden wir sagen, die ist skulpturiert.
Ja.
Okay.
Ja, der Rewe will 40 Euro dafür.
Ja, ich glaube, ich habe 26 gezahlt oder so. Das ist halt das, gell?
Oh, das ist aber charmant, ja.
Ja, eben.
Ja, aber deswegen, Christoph, du bist schon indirekt auch nah dran. Also er trinkt ja auch ganz viele gelagerte Spirituosen. Er trinkt zwar Scotch, aber mein Gott, England oder Spanien, immerhin Europa.
Stimmt.
Also, naja.
Hauptsache Italien, oder Jonas?
Ja, genau.
Genau. Ja, wenn man so viel auf der Welt rumjettet, Mailand oder Madrid.
Genau.
Hauptsache Italien.
Okay, es gibt noch ein paar Dinge in James Bond, die wir besprechen wollen. Und jetzt kommt die Warnung, jetzt sprechen wir über alles inklusive dem Ende vermutlich.
Genau, das ist jetzt blöd für die Leute, die uns bei Spotify hören, weil da habt ihr keine Kapitelmarken. Kauft euch mal.
Ich habe 29
gezahlt. Kauft euch mal einen Podcast-Player.
Stimmt.
Sehr gut. Ja, das muss man jetzt dann irgendwie hinspulen. Ich weiß nicht, wie man das macht, aber ich habe eine Idee. Ihr geht auf sneakpot.de, Folge 710, und da könnt ihr gucken, bis wohin ihr spulen müsst. Da steht das nämlich dann in dem Player-Ding sie drin. Dann könnt ihr bei eurem Spotify-Teil vorspulen und dann geht das. Gute Idee.
Genau, die so nächste Kapitelmarke ist Love Hard.
Das klingt ein bisschen pornös, aber das klären wir dann.
Christoph bespricht's. Könnte sein.
Es wurde mir auch im Saarland empfohlen. Mal gucken.
So, okay, jetzt also aber wirklich.
Soll ich mal Bond spoilern?
Spoiler mal Bond.
Dir ist er ja quasi gespoilert worden.
Genau, ich spoilere mal Bond, wie mir Bond gespoilert wurde. Und zwar ungefähr vielleicht 10 Sekunden, bevor er losging. Als wir uns hinsetzten, sagte meine Frau, ist das der, wo Bond am Ende stirbt?
Dum-dum-dum-dum.
Und ich so, du hast mir jetzt nicht gerade den Film gespoilert, oder? Ja, nee, aber das... Ich weiß nicht, ist das ein neuer Film? Na, ich sag, naja, wie man es nimmt.
Ist der neueste.
Ist nicht neu gedreht, aber ist der neueste, ja? Ja, nee, aber das ist schon lang her, dass mir das erzählt wurde. Also schon Monate her. Ich weiß nicht, kann das sein? Ich weiß es nicht.
Ja, vielleicht 2 oder 3, ja.
Und dann wusste ich halt die ganze Zeit nicht, weil es gab ja schon auch frühere Filme, so wo er mal so scheinbar, ich glaube, war das im letzten oder im vorletzten, wo er so scheinbar tot ist, wo so angeschossen wird und sowas, gell?
Ja, selbst und bei dann
von so einer Brücke fällt und so.
Bei Goldfinger schneiden sie ja auch mit diesem Laser weg und alle denken, okay, das war's.
Ja gut, aber das ist jetzt einer hier ein Craig Bond ist, das war klar, aber das Problem ist halt, dass ich dann die ganze Zeit so und dann als es vor allem ans Ende ging, so dachte so, okay, das läuft wirklich darauf hinaus. Scheiße. Die lassen ihn am Ende sterben. Und ich weiß es schon, weil es mir gespoilert wurde. Verdammte Scheiße. Ah.
Ja, und du hattest uns dann geschrieben, sozusagen nur die erste Hälfte von diesem Spoiler. dass deine Frau gesagt hätte, ist das nicht der, wo am Ende, Und das wiederum führte dann dazu, dass ich die ganze Zeit darüber dachte, was ist jetzt da am Ende? Was ist denn da am Ende?
Tut mir sehr leid.
Und dann wusste ich zwar nicht, dass er stirbt, was du halt dann schon in vollem Umfang wusstest.
Aber dass ein Knaller kommt am Ende. Ne?
Aber dass irgendwas Dramatisches, was so bei deiner Frau irgendwie hängen geblieben sein muss, dass es irgendwie signifikant ist, dass ich dann auch irgendwie schon geahnt habe, dass das sein könnte, was wohl passieren wird, obwohl ich vorher nichts gelesen hatte.
Es tut mir sehr leid, aber das zeigt einfach, dass dieser Film einfach unheimlich leicht spoilerbar ist, auf eine ungute Art und Weise. Also es ist, also macht das nicht mit, wenn ihr den jetzt schon gesehen habt und redet mit niemandem darüber, der ihn noch nicht gesehen hat, das ist gemein.
Ja. Ja. Wie stehen wir dazu, dass Bond stirbt?
Ja gut, es kommt immer drauf an, wie das, es war natürlich dramatisch, gell? Wie kriegen die das jetzt, also im Endeffekt müssen die ja jetzt ein Reboot machen, ja? Was sie ja mit ihm ja auch schon gemacht haben, das war ja auch ein Reboot, also wahrscheinlich ist der nächste Film wieder Casino Royale, nehme ich an.
Vielleicht machen sie auch Goldfinger oder Moonraker nochmal.
Ich find's lustig, wenn
die
Casino Royale zum dritten Mal machen.
Ich hatte diese Diskussion jetzt neulich gehört bei Kermont, glaube ich, oder irgendwo anders. Ist genau diese Frage auch. Ist denn Bond eigentlich eine Serie? Also ist die Person, die Daniel Craig spielt, die gleiche wie Timothy Dalton gespielt hat oder die Pierce Brosnan gespielt nicht. Hat? Haben die alle das erlebt? Also ist das ein Kontinuum? Eigentlich nein, oder?
Eigentlich, also gerade, ich fand vorher eher ja, jetzt, obwohl es da auch Gegenbeispiele, die ich gleich nennen werde, aber ich finde gerade der Craig Bond ist losgelöst von den anderen. Nicht nur dadurch, dass er der einzig Blonde ist, sondern auch was erzählt wird an Geschichte, als diese Sache, die ihm ja Tiefe gegeben hat, diese Sache, dass er ein Pflegekind ist und wie er zu dieser Tötungsmaschine geworden ist und seine Geschichte, also das ist ja alles, was zu den anderen überhaupt nicht passt. Also
ja, aber das ist wieder dieses Übergreifende. Es ist halt, das fand ich bei den anderen so charmant. So, da ist dieser Agent, der ist unfassbar gut. Und jetzt erzählen wir eine Geschichte, die er erlebt.
Und der heißt Bond, genau.
Erleben könnte.
Und da gibt's noch M und Moneypenny, das sind so die Goalposts und Q und das war's dann.
Ja, aber das ist ja eine ganz andere Person. Also der Dalton, Pierce Brosnan, Sean Connery, Roger Moore, das sind ja alles Gentlemen. Das sind ja so Gentleman-Spione, das ist er ja gar nicht, er ist ja einfach ein Killer. Und als das wird er ja gleich im ersten Film.
Ich glaube, darauf wollte Stefan nicht raus, sondern die Tatsache, dass das, also ich weiß nicht, ob ich dir jetzt was in den Mund lege, aber die Tatsache, dass das halt vorher keine Serie war, sondern
kein Hintergrund, also dieses Hintergrundgeschichte erzählen, fand ich schon irgendwie schön, aber eigentlich möchte ich, also nee. Es
sind eigentlich Einzelfilme, gell?
Genau, es sind Einzelfilme über die gleiche Person und ich finde, die müssen halt nichts miteinander zu tun haben.
Früher waren die so wie so eine Folge A-Team oder Columbo oder so. Du wusstest halt, da ist Columbo und der kommt immer noch mal rein und der löst am Ende den Fall und mehr musst du nicht an Vorwissen mitbringen. Da kannst du das genießen. Und hier ist es jetzt tatsächlich so, dass viel so referenziert und dann sitzt da Blofeld und labert und fällt dann irgendwann um.
Genau, ich hab den Film mit meinem Vater zusammen geguckt, mit dem ich auch den davor schon gesehen hat. Das heißt, er kannte ihn, aber halt vor 6 Jahren oder so. Und dann haben wir halt immer wieder Pause gemacht, oder ich habe Pause gemacht, habe gemeint so, hier siehst du, das Symbol ist das und das, das heißt das ist der.
Ja, Hydra. Und
da haben wir uns
beziehungsweise das, Spectre.
Spectre, genau, da haben wir uns das eben dann wieder so zusammengebaut. Aber
Ja.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch toll, weil es die Welt größer macht, ne? Weil es das komplexer macht. Also es hat schon auch was für sich, aber sie haben das da eh schon geändert und dann ist halt die Frage, ist es dann statthaft, den am Ende sterben zu lassen, wenn der Schauspieler wechselt? Und
ja,
müssen wir jetzt immer damit rechnen, wenn sie nach 3-4 Filmen den Darsteller wechseln, dass sie den dann umbringen am Ende?
Also grundsätzlich dieses überhaupt, in welcher Welt Bond spielt, musste ja geändert werden, weil die Jahrzehnte eben sich verändert haben und auch die Welt verändert hat. Eben so, dass Pierce Brosnan eben, wo es dann plötzlich nicht mehr gegen die Russen geht, sondern gegen irgendwelche Neonazis oder so. Ist halt klar, weil der Feind halt jetzt ein anderer ist. Und die Welt eine andere ist. Deswegen ist es klar, dass es nicht dieselbe Person ist. Aber man kann es halt elegant machen, indem man einfach darüber hinweggeht, dass man einfach eben die Geschichte, ich weiß nicht, wer vor Pierce Brosnan Bond war, hab ich vergessen, ihm Geschichte erzählt mit diesem Bond und danach eben mit jedem anderen Bond, auch mit demselben theoretisch anschließen könnte, aber nein, dann kommt dann der Pierce Brosnan Bond und erzählt dann eine Geschichte mit einem ganz anderen Feind und so, ist aber egal, weil es dann irgendwie organisch weitergeht. Und hier ist es ja, wie du ganz richtig sagst, ein Cut. Also du sagst, okay, jetzt ist Schluss mit dem Bond und jetzt erzählen wir euch eine neue Geschichte. Und das ist dann eben nicht dieses, wie der Stefan vorhin gesagt hat, so, es ist immer das gleiche Setting und ob das jetzt der gleiche Schauspieler ist oder nicht, ist eigentlich egal. Oder ob es der gleiche große Feind ist oder nicht, ist auch egal. Sondern es ist dann doch irgendwie wie ein Reboot. Also das finde ich ein bisschen komisch. Also, warum dieser Break? Also, ja, natürlich, weil es halt ein Show-Effekt ist jetzt für diesen Film.
Es ist halt die Frage, das meinte ich mit. Ist das jetzt das neue Normal? Dürfen die das jetzt jedes Mal?
Und die Frage ist halt, wie sie da jetzt anbinden, ja? Ob die jetzt irgendeine blödsinnige Geschichte erzählen, dass Bond wieder am Leben ist, oder ob es da, und das fände ich besser, einfach darüber völlig hinweggehen und irgendwo mit einem neuen Bond in irgendeinem neuen Alter, in irgendeiner neuen Zeit im Endeffekt wieder anfangen zu erzählen.
Und dann aber auch mit einem neuen Q, mit einem neuen M, mit einer neuen Moneypenny.
Das ist die Frage.
Die können
vielleicht auch mit den Alten.
Gleichen.
Ja, aber macht's das nicht total seltsam dann, wenn du denselben Ralph finds?
Ich fände es besser mit den Alten. Ich fände es besser mit den Alten, weil wenn du den Neuen nimmst, alles neu machst, dann ist es halt wirklich ein Reboot. Dann ist es wie, wie heißt es bei Star Trek? Kelvin Timeline. Also, das weiß ich nicht, ob das so super ist. Also das weiß ich, dass das nicht super ist.
Ja, bei Star Trek war das scheiße, aber also ich würde sagen, dass das dann wäre plötzlich in dem Chandra Fall Bing besser,
als M.
Weil dann hast du mich so Auftrag erteilen. Mich sind sie in den Tod schicken müssen.
Ja, genau. Das ist nämlich immer der gleiche Scheiß.
Ja. Ja, nee, aber also wenn du da jetzt, weiß nicht, ist Idris Elba noch im Geschäft oder ist das schon wieder?
Glaube ich nicht.
Schon wieder raus.
Weiß ich nicht. Ist immer noch cool wäre es, aber wie gesagt, ich will Anna de Armas.
Ist ja auch nicht jünger geworden. Ja, ich weiß nicht. Also ich fände das eigenartig, wenn es jetzt wieder Ralph Fiennes wäre, dann würde man dem wieder Dinge zuschreiben. Man würde da das Gesicht sehen und würde die Sachen sehen, die der in den alten Filmen gemacht hat.
Genau.
Und damit würde man eine Connection herstellen, die da ja überhaupt nicht mehr ist und gar nicht mehr sein kann. Und deshalb würde ich die alle austauschen.
Nee, würde ich nicht. Ich fände es gerade gut, weil es dann eben das Ganze so ein bisschen so aus jeder Fuge genommen machen würde. So ist, du kannst dich auf nichts verlassen. Die Schauspieler wechseln halt. Ist so, und ein paar bleiben auch. Ist jetzt nicht alles neu, sondern ist einfach, ja, ist halt jetzt ein bisschen neu. Aber doch irgendwie. Also ich fände es okay, wenn die alle dabei blieben. So wie Moneypenny ja auch immer ausgetauscht wurde und andere geblieben sind. Oder? Moneypenny ist doch meistens ausgetauscht worden. Habe ich so in Erinnerung jedenfalls.
Naja, nun denn. Ja, also ich fand auch M, der hatte doch irgendwann mal auch so eine zentralere Rolle. Der war doch, irgendwas war mit dem.
Also ich habe schon wieder vergessen. Als der von Judi Dench noch gespielt wurde, meinst du? Oder?
Ja, hätte ich auch gesagt. Das war damals, als Judi Dench noch war.
Ja, aber hat nicht jetzt Ralph Fiennes irgendwas gemacht?
Ja, du hast
was so recht, halb war legal doch, war?
Im letzten oder vorletzten, wo dann so wie so ein Bürgerkrieg im MI6 war, wo er dann irgendwie mit der Waffe in der Hand, da war doch auch irgendwie so ein großer Showdown.
Genau, und so, da war er eben
Teil
gefühlt auf der falschen Seite,
weggesprengt wurde.
Genau, deswegen, wenn man den wegtauscht, weil der zu viel weiß, aber Moneypenny lässt, Q lässt und so weiter, von mir aus dann auch gelöschtes Gehirn sozusagen, also dass sie sich an den alten M nicht erinnern, dass sie auch, was ich halt auch spannend finde, ist halt, gibt es eine Referenz auf den alten 007?
Ja, eben, das ist die Frage.
Aber die gab es ja noch. Frage, ob also ich meine,
Genau, die gab's noch nie.
Ja, aber jetzt haben sie, nee, doch, die letzten 6 Filme oder 5 Filme gab's das. Jedes Mal.
Ach, du meinst auf den vorherigen Film?
Ja.
Ja, ja.
Genau, alle Craig-Filme bauen ja aufeinander auf. Das ist ja eine lange Geschichte, ja, sozusagen.
Ach so, meinst du das? Ich dachte jetzt auf den, dass irgendwie Craig Person irgendwas, ja, ja, erwähnt, was auf Brosnan zielt.
Nee, gar nicht. Nee, aber
ja, okay.
Craig,
ja, ja.
Craig auf Craig und alle anderen wissen auch von Casino Royale und von Quantum Trost oder wie sie alle heißen. Und aber weiß ich nicht, ein Brosnan, wie heißen die, Morgen stirbt nie und
Golden Eye
oder so, die wissen nichts voneinander. Da gibt es
ja
nicht so zentrale Punkte, die man auch ja, die man, also das, was mich nervt, aber das liegt vielleicht auch an meinem löchrigen Gehirn, dass da Sachen sind, Referenzen sind, die man kennen sollte oder kennen muss.
Und also ich fand, dass der zweite ein Rachefeldzug zum ersten ist, weil eben da ihm seine Frau weggenommen wurde, das fand ich noch okay. Da habe ich gedacht, okay, die ersten beiden, die gehören irgendwie zusammen. Aber danach muss ich auch sagen, dass das jetzt immer so weiter und dass der Bösewicht immer weitergereicht wird, dass jetzt plötzlich Blofeld wieder auftaucht, das fand ich auch anstrengend. Also, und also gipfelt in dieser Liebesgeschichte, die einfach scheiße ist. Also das ist.
Ja, vor allen Dingen Skyfall ist jetzt 9 Jahre her, Casino, ja, Royale sind 15 Jahre her.
Hm.
Und dann taucht Vesper Lind wieder auf. So, ja, da musst du aber auch schon.
Stimmt, ja.
Da ja, musst du halt auch nicht schon drin sein.
Eine große Sache haben wir ja immer noch nicht gespoilert, die auch so beschissen vorhersehbar ist. Und wirklich kitschig und blöd und seine Geliebte nach wie vielen Jahren? 5 Jahren
fünf
oder
Jahren,
so?
Ja.
5 Jahre Trennung, er hat sie irgendwie in Zug gesetzt, weil er irgendwie böse auf sie war oder so, völlig unglaubhaft, aber egal. Und jetzt 5 Jahre später hat sie ein 5-jähriges Kind. Oha, von
und
wem wird das
so,
wohl sein?
Und es wird so foreshadowed, in dem Augenblick, wo sie in den Zug setzt und die Tür zugeht, fasst sie sich an den Bauch.
Ja, ja, genau.
Und in dem Augenblick, wo sie sich an den Bauch fasst, dachte ich, alles klar, du bist schwanger. Und dann dauert es irgendwie eine Stunde in dem Film und dann ist das Kind und dann it's not yours und du denkst dir, natürlich ist es deins.
Ja, genau, entblöden sich nicht, das zu behaupten. Und ich dachte, ey, bitte, ernsthaft?
Und sie zeigen sie mit den gleichen Einstellungen irgendwie, die leuchtend blauen Augen und...
Schrecklich. Und dann brauchen sie noch eine Stunde, um es zuzugeben, so gefühlt. Oh, das fand ich echt anstrengend, weil es einfach so sinnlos war. Die
Kinderdarstellerin war toll.
Keine Ahnung. Ja, stimmt, war nicht schlecht. Für eine Kinderdarstellerin war es okay.
Also sie hat halt authentisch Kind, also sie war Kind und nicht irgendwie
genau,
so neunmal kluge Laberbratze.
Nee, meine ich schon. Kinderdarsteller sind meistens scheiße, aber sie...
Genau,
okay.
Und hier war das absolut authentisch. So sind 5-Jährige, das war vollkommen in Ordnung.
Nee, aber also diese ganze Story mit der Frau und mit dem Kind, also so eine Scheiße. Gequirlte Scheiße. Und auch wie Bond dann eben immer ist, also wird er plötzlich zu einem Softie, der dauernd irgendwie die ganz großen Liebesschwüre loslässt. Und dann setzt er sie mal in Zug, weil er böse auf sie ist und sieht sie 5 Jahre nicht. Also, oh.
Und dann taucht es irgendwo auf und dann sofort wie...
Alles wieder gut. Oh Mann, was eine Scheiße.
Und gerade so jemand wie Bond, wir kennen ja seine Geschichte. Wir wissen ja, wie er mit Frauen ist.
Ja.
Nee.
Das war einfach Unsinn. Ganz schlimmer Unsinn.
Tja, naja. Was sagen wir zu der Waffe? Ja. Die war cool, oder? Also diese DNA-Waffe, die irgendwie Leute spezifisch nach ihren DNA-Traits tötet.
Nanobots. Nanobots. Es ist Nanobots.
Und wo ist es geklaut? Voyager.
Echt?
Ja, klar. Natürlich. So hat Janeway zusammen mit den Borg diese Spezies 5-3 irgendwie, keine Ahnung, die da im Überraum lebt, besiegt, indem sie sich mit den Borg verbündet hat und deren Nanobots genutzt hat, um diese Spezies zu befallen und auszurotten oder zu dezimieren. Also ziemlich alter Hut, aber gut.
Aber so als Waffe, so dass du irgendwie, also diese Nummer da, wo die ganze Spectral-Gruppe da umgenietet wird auf dieser Party, das war schon spektakulär, so, und dann zu lernen, wie das dann funktioniert und das auch schon in diesen nach 24 Minuten in dem endgültig dann mal vorkommenden Vorspann so ein bisschen Foreshadowing zu machen durch diese ganzen DNA-Sequenzen, die da in dem Vorspann drin sind und wo sich dann aus diesen Kugeln, diese DNA-Sequenz aus Pistolen, die sich dann drehen und dann schießen diese Kugeln, die sich dann so ganz kurz so für einen Frame oder so die Gesichter von den einzelnen Darstellern zeigen. Also dieser Vorspann und das Foreshadowing mit dem DNA, das war schon, also ich fand es schon sehr, sehr geil.
Ja, war cool gemacht, das stimmt.
Ja.
Übrigens, die Spezies 8472, um das nachzureichen.
Auf jeden Fall.
Ach so, nicht, dass wir da. Klar. Da müssen wir noch ein paar Folgen machen, bis wir da hinkommen.
Jetzt kenne ich Christophs PIN-Nummer vom Handy. dann hat er jetzt gut gespielt, dass er das nicht sofort weiß, damit man nicht drauf kommt, aber ich hab's durchschaut. Musst du morgen ändern.
Muss ich morgen ändern, ja. Ich hab, als es noch Pins gab, habe ich tatsächlich mal von meinem Computer eine die Zimmernummer im Wohnheim von einem Freund von mir benutzt, was halt völlig zufällig war. Und was ich aber deswegen gemacht habe, falls ich die mal vergesse, kann ich den anrufen und nach seiner Zimmernummer fragen. Dann weiß ich, wie der PIN ist.
Ja. Ist gut, ja. Bis er dann auszieht irgendwo anders hin und du ihn dann anrufst und sagst, wie war denn deine Zimmernummer damals im Sowieso? Was weiß ich doch nicht mehr.
Ist mir egal.
Shit.
Ich bin sicher, wahrscheinlich der Einzige. Er weiß es sicher nicht mehr, aber ich weiß noch, dass seine Nummer 53118 war. Hilft euch jetzt aber auch nichts, weil ich benutze das Passwort nicht mehr. Ja, gab viele. Offensichtlich.
Nicht schlecht. Okay, was müssen wir noch spoilern? Rami Malek, wie er umgebracht wird.
Ja, habe ich vergessen.
Im Grunde fand ich, war das so, das war so ein bisschen John Wick-Style. Also, wir reden und reden und reden und dann waren sie fertig mit Reden. Ach, und dann stimmt, macht Bond, bam, 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 bam. Und dann, Thema erledigt. Drei Schuss, nicht zwei wie John Wick, drei Schuss.
Stimmt, ja.
Ja. Aber irgendwie hätte ich es gern dramatischer gehabt. Es war halt so, oh ja, jetzt hier und peng, tot. So, ja.
Peng, blob. Also dieser Torres wird nicht alt, kann ich euch sagen.
Ich fand es gut. Ich fand es gut. Ich dachte mir, Bond, ja, du hast
ja, ich fand's auch gut.
Du hast zwischendurch auch mal John Wick geguckt und hast gelernt, nicht so viel quatschen, wenn man den Bösewicht vor der Flinte hat, einfach abdrücken. Dieses
Gefühl, sie quatschen ja trotzdem noch.
Ja, aber nur bis zu dem Punkt, wo Bond noch irgendwie dachte, er kriegt noch irgendwie Informationen oder er muss noch was sagen und dann Schluss.
Ja, das stimmt.
Ist es, nee, okay. Dann muss ich den irgendwie hier zurücklassen und muss alles in die Luft jagen und dann müssen die immer dramatisch sterben, wo sie vom Hochhaus fallen wie bei Die Hard oder müssen irgendwie, keine Ahnung, beim Laser zersägt werden oder sonst irgendwas. Nein, einfach zack, drei Kugeln, Kopf, aus, die Maus. Fand ich, ist auch Daniel Craig, deshalb meinte ich vorhin, das ist ein Punkt pro Bond, also pro Daniel Craig, der ist eine Killermaschine, hat an der Stelle er keine Gefühle und hat, oder Amos Burton in The Expanse, ich liebe diese Serie, habe ich glaube ich schon ein paar hundert Mal gesagt, kann ich immer nur wieder sagen, der sagt irgendwann mal diesen Satz, I'm all for killing what needs killing, also so, das, man muss halt umbringen, was unbedingt umgebracht werden muss und so macht Bond das hier auch. Ja.
Ja. Ich hätte mehr Bond gefunden, wenn er irgendwie irgendwas festgebunden hätte und dann kommen die Raketen am Schluss und dann geht er mit weg.
Ja, aber dann knotet er sich wieder los und dann haben wir dann noch eine zweite Hälfte vom Showdown, weil der wieder eingefangen werden muss und so. Das ist so 80er irgendwie, diese Art von Showdowns. Ich bin froh, dass die teilweise vorbei sind.
Ja, aber dann haben sie mir zu viel geredet davor. Also das ist irgendwie... Naja. Gut.
Wollte noch.
Er hat mich irgendwie so unbefriedigt zurückgelassen. Also dieses Rumgejammer. Auch am Schluss und dann noch eine Runde und hier noch und dann ruft er sie noch an und dann das noch und.
Ja, das war ein bisschen tränendrüsig, aber ich meine, du hättest sie auch angerufen, oder?
Ja, aber ich bin halt kein Geheimagent. Ist halt die Frage, ja, ob es nicht klüger gewesen, also ich verstehe überhaupt nicht, also Nanobots, also irgendwie sind es ja dann doch
ich habe gedacht, halt dir die Uhr dran und drück mal drauf, genau, und gucken, wie die, genau, reagieren, ja.
Ja, genau.
Oder, mein Gott, dann stell dich in ein Magnetfeld oder mach sonst irgendwas. Also das wäre so in Gedanken meine Lösung gewesen, so, ja, er kommt da raus und, weiß ich nicht, 10 Jahre später hat Q es endlich ausgetüftelt, wie er irgendwie diese Viecher loskriegt und dann dürfen sie sich endlich wiedersehen. Und
aber ja, war natürlich schon, also grundsätzlich eine coole Idee, dass man eben, dass Bond dann in diesem Moment nicht mehr der Bekämpfer der Waffe war, sondern er die Waffe selbst ist. Das, ja,
ja, aber
ist
nur natürlich für schon sie, cool, oder? Oder für alle? Er war doch nur für sie die Waffe. Also er hat sich ja, deswegen hat er sich geopfert, weil er,
stimmt,
sie nicht
für alle seine Nachkommen oder so, was ja nur sie ist.
Aber Malik hat sowas gesagt,
ja, da gab's doch was.
Dass wir für alle Leute jetzt, egal, genau, also ich habe das so verstanden, als ob er jetzt für die gesamte Menschheit eine
Todesmaschine, genau, ist. Ja, habe ich auch so verstanden. Oder, ja.
Das passt, Stefan, hast schon recht, das passt nicht zusammen mit dieser kleinen Viole von Blut von denen.
Mhm.
Dann würde es sagen, dass es nur für die beiden ist. Aber aus dem Text, den Malik geredet hat, hätte ich gedacht, dass es um die gesamten, alle Menschen geht. Also da war ich auch nicht sicher.
Okay, dann wäre es vielleicht ja sinnvoll, sich dann eben zu opfern. Also insofern sowas sinnvoll sein kann.
Aber ja, war das dann nicht noch Unterscheidung zwischen ihm und dann dem, was da noch gebraut wurde? Ach, ich weiß nicht mehr.
Ja, das haben sie ja weggebombt. Er hätte ja auch, also mein Gott, sie hätten sie hätten ihn ja auch gehen lassen können. Also es irgendwie ändern, so, jo, alles klar, er schafft es doch noch, die Scheunentore auf, und dann springt er halt irgendwie oben aus dem Turm raus und springt ins Wasser mit irgendwie einem Doppelsalto oder so.
Zack, alle Fische tot.
Alle Fische angesteckt.
Alle Fische angesteckt.
Oh.
Genau.
Stimmt.
Nee, aber und dann, weiß ich nicht, ziehen sie ihn da raus und, also, da hätte man ihn retten können und er verlässt die Frau, die er so geliebt hat, setzt den Zug und haut ab, und jetzt, nachdem er sie irgendwie, wenn sie dreimal wiedergesehen hat, kann er plötzlich nicht ohne sie.
Großer Quatsch,
auch in so einen Handball-Lecker-Glaskasten setzen können.
Genau.
Ja, es ist ja nur ihr gegenüber.
Ja.
Ach so, aber wenn er dann natürlich andere ansteckt, ja gut, es ist schon blöd, aber ah ja, gut. Das fand ich auch am Schluss eben so ein bisschen unglaubwürdig. Irgendwie.
Ja, also wenn ein Bond nicht alles glaubwürdig ist, das ist nicht okay.
Ist ja sonst immer alles.
So eine kleine Gatling-Gun hinter den Scheinwerfern ist aber völlig in Ordnung.
Ah, das muss so schon sein. Das war wirklich
immerhin
wie früher.
Leute getroffen. Genau, immerhin werden Leute getroffen und sterben dadurch. Besser als letzte Woche.
Besser als
Gatling Gun gar nichts bringt.
Oh ja, stimmt.
Er war der A-Team Gatling Gun letzte Woche.
Vor zwei Wochen. Letzte Woche haben wir gesungen und getanzt. Dann habt ihr gesungen und getanzt.
Ach ja, hier, Stefan, haben wir eine Dings vergessen. Wollten wir eigentlich noch drüber sprechen.
Ja, wir müssen ja noch eine Kapitelmarke reinmachen. Das passt jetzt hier aber nicht hin. Also,
ja. Nee.
So, gibt's noch irgendwas Spoilermäßiges
sonst?
Nee,
ich hab nichts mehr.
Gut.
Ich auch nicht. Hau uns raus.
Dann herzlich willkommen zurück an alle die gesprungen sind. 1:08:10 oder 10 Sekunden. Naja, ungefähr wäre das Richtige gewesen.
Alle, die gesprungen sind, in 6 Tagen springt der automatisch wieder zurück, oder wie war das?
Was? Das war auch so ein Film, gell?
Looper oder sowas?
Nee, Tomorrow War.
Tomorrow War.
Oh ja, richtig. Edge of Tomorrow, ja.
Genau.
Nee, nicht Edge of Tomorrow.
Tomorrow War.
Ach nee, da stirbt man immer, wenn man tot ist. Richtig, Tomorrow War, ja.
Ja, genau.
Da stirbt man immer, wenn man tot ist, hast du gerade gesagt?
Nein, da stirbt man, springt man zurück, wenn man tot ist. So, ja.
Eieiei.
So Alter, hier, Gin pur, weißt du?
Was? Alter, hier?
Alter, ihr?
Alter, ihr, das Sternbild oder das die Figur in
Assassin's Creed? Oh Gott.
Komm, jetzt lassen wir mal.
Scheiße, der berlinerische Alkohol. Redenswendung für Alter, hier, weißt du.
Uns spricht schon so hart der Alkohol und wir sind gerade aus dem Hauptfilm raus. Wird schlimm. Das wird richtig schlimm.
Christoph, du hast Love Hard gesehen.
Du hast Love Hard gemacht.
Es wurde mir aus dem Saarland empfohlen.
Von einem Hörer dort.
Ich habe es auch noch vor Weihnachten geschaut, aber ich bin nicht mehr dazu gekommen, vor Weihnachten hier reinzukommen und darüber zu sprechen. Handelt
die Chips.
Ich nicht.
Ich habe nur die Tüte zugemacht.
Ja, genau, das ist das Problem. Love Hard ist natürlich eine Anspielung auf den Weihnachtsfilm überhaupt. Die Hard natürlich. Aber halt als Romantikkomödie. Und die Story ist die, dass eine Frau, gespielt von Nina Dobrev, die so mittelalt ist, so Anfang 30, also ja, ich finde, es ist aber auch ein Hauptproblem, dass man nicht so richtig sehen kann, wie alt sie ist, also ist so ein bisschen alterslos, Anfang 30, die macht so Tinder, ich weiß nicht gar nicht, ob es Tinder genannt wird, aber ja, im Endeffekt macht sie
Dating-App, also irgendwas.
Online-Dating-App, genau. Und bundelt mit so einem Typen an, der, mit dem sie dann auch ganz viel telefoniert, der ganz toll ist und der super aussieht und so. Ja, und dann sagt er so, ach, wäre das schön, wenn du an Weihnachten hier bei mir wärst. Und ja, und dann entscheidet sie halt, ihn zu besuchen, überraschend, und stellt sich raus, ja, waren halt nicht seine Fotos in der Dating-App, gell? Doof.
Ups.
Sieht halt ganz anders aus, gell? Ist halt so ein, ich glaube, ein chinesischstämmiger Nerd, ziemlich jung. Und der, dessen Fotos er benutzt hat, wohnt aber auch in diesem Kaff da, wo er wohnt. Irgendwo in Amerika, wo es schneit. Ich weiß nicht, wo das war. Habe ich vergessen. Connecticut? Ich weiß es nicht. Ach nee, im Norden von New York war es. Im Norden von Staat New York. Ja, und dann entspinnt sich halt Rom-Com. Sie versucht dann bei dem Typen zu landen, der, von dem die Fotos waren, der auch gar nicht so dumm ist. Das hätte man ja gedacht, dann, das ist so ein Idiot ist oder so. Nee, der ist schon auch so ein möglicher Love Interest, aber passt eigentlich nicht so gut zu ihr, und ja, und wie wird das wohl enden, ja?
Ist nicht vorhersehbar, aber ja gut, ist ein Weihnachtsfilm und...
Genau, ist ein Weihnachts-Rom-Com.
Und was hat das jetzt mit Stirb langsam zu tun?
Richtig, das ist einer meiner Hauptkritikpunkte. Also die reden am Anfang darüber, was ihr Lieblingsweihnachtsfilm ist, und ihre ist halt Die Hard und seine ist Love Actually. Und ja, genau.
Also da kriegen wir bessere Übergänge hin.
Ja, und ich hätte auch erwartet, wenn der Film so heißt, dass es wenigstens irgendwie versucht, diese beiden Filme in irgendeiner Weise aufzugreifen, was es mit Love Actually sogar macht, mit Die Hard gar nicht. Ja, also ich habe euch jetzt alles erzählt, was zu Die Hard in diesem Film vorkommt. Mehr kommt da nicht drin vor.
Es läuft niemand über Glas, es wird nicht auf Glas geschossen, nein, niemand fällt irgendwo runter, es kommt kein Hubschrauber vor, nichts dergleichen.
Irgendwas in der Art hätte doch wenigstens als Gag passieren können.
Sie
aber
wohnt
gar
in Los
nicht.
Angeles, okay, gut.
Schießt dem Fenster.
Also es ist, wo ich auch dachte, so, oh, das ist so bemüht und hätte es nicht gebraucht. Also ihn dann danach zu benennen, weiß nicht. Aber es ist eine nette Story.
Ach du.
Und was hast du gefragt?
Nee, mach du mal erstmal zu Ende.
Genau, ist eine nette Story. Ich habe am Ende ein bisschen geweint. Es funktioniert schon. Es ist halt eine Weihnachtsrom-Com. Also es ist schon, ja, kann man schon machen. Also,
ja,
kritisierbar also, und vorhersehbar, aber nett. Also,
genau, es klingt so, als sei es ein guter Weihnachtsfilm, aber dann ist halt leider der Titel irgendwie irreführend. Schade.
Ja, ist schon irreführend. Aber ist ein netter Film. Also es ist wirklich von den Weihnachtsfilmen, ist nicht ärgerlich, also in kaum einer Weise ärgerlich. Also es ist so, es gibt ja auch so Weihnachtsfilme, die so ärgerlich sind, ja, wo auf verschiedene Weisen ärgerlich, ja. So was das Beziehungsbild angeht, Frauenbild angeht, überhaupt Beziehungen angeht. Kitsch-Faktor, ist alles, ja, das macht ja alles recht ausgewogen und ganz okay. Also das Da ist ja nicht ärgerlich. Ist schon, nee, kann man schon machen, wenn man einen Weihnachtsfilm braucht. Könnt ihr nächstes Jahr dann schauen. Okay. Jetzt oder ist schon ein bisschen durch, gell?
Ja, jetzt noch Weihnachtsfilme schauen, das ist...
Ja, es ist ein bisschen spät.
Ich muss heute zum Einschlafen noch ein Weihnachtsbuch vorlesen, das fand ich schon...
Oh, das muss ich manchmal ein halbes Jahr lang noch nach Weihnachten.
Ich muss momentan immer Polly Osterkuh vorlesen. Ich versuche der Rosa dann immer zu erklären, Rosa, können wir Polly Osterkuh nicht im April lesen? Können wir jetzt nicht die Weihnachtsbücher lesen? Nee, sie will Polly Osterkuh lesen. Und im Sommer darf ich dann wieder darf ich dann wieder Stille Nacht singen abends. Gell?
So sind Kinder. Ich bin die ganze Zeit gefragt, woher ich diesen Chinesen kenne. Jimmy O. Yang. Mhm. In Space Force haben wir den gesehen. Da spielt er irgendwie diesen Nerd.
Ah, aber, ja, stimmt.
Ja, ich habe das Gesicht gesehen auf Netflix und dachte, ja, genau, ich kenne den. Aber ja. Er ist auch Stand-Up-Comedy, Mensch. Naja. Space Force. Gibt's da eigentlich eine zweite Staffel? Weiß man nicht, ne?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Ah, naja.
Ah, gut.
Wo du Crazy Rich Asians. Leider nicht pornös.
Ja. Nee. Gar nicht pornös.
Wo du gerade mich jetzt auf Cowboys keinen Bock mehr hab, Entschuldigung. Mach ich noch einen Tonic auf.
Da machst du die Überleitung.
Haben wir über Cowboys gesprochen? Wo haben wir über Cowboys gesprochen?
Ja, genauso wie der Film gerade eben über Stirb langsam geredet hat, haben wir über Cowboys gesprochen. Du hast Cowboy Bebop geschaut. Das wurde mir sehr penetrant von Netflix vorgeschlagen. Ja, ich dachte die ganze Zeit so, schlägt das mal jemand vor? Ich weiß nicht, soll man das gucken?
Eine Serie. Ich bin da mit Netflix ganz einig. Ich möchte es dir gerne ans Herz legen, Stefan. Ich glaube, du magst das.
Okay.
Das ist eine Realverfilmungsserie von einem wohl sehr erfolgreichen Kult-Anime, das ich allerdings nicht gesehen habe, was vielleicht auch ganz gut ist. Nee, einfach nur, weil ich dadurch unvoreingenommen dran gehen konnte. Denn ein Problem ist wohl, wenn ich die Rezeption richtig verstanden habe, dass es sehr unzufriedene Fans gab, die die einfach die Serie scheiße fanden, also jetzt die Realverfilmung, oder sie halt einfach stark kritisiert haben und sie wurde dann wohl auch, ich glaube, ab der dritten oder ab der vierten Folge nicht mehr gut genug geschaut. Was dazu geführt hat, dass Netflix sie abgesetzt hat nach der ersten Staffel, was natürlich jetzt auch wieder einen großen Aufschrei gegeben hat, weil so schlecht ist sie nämlich dann doch nicht. Aber gut, ist halt manchmal so, gell?
Also die Realverfilmung gibt's eine Staffel.
Genau, gibt es jetzt eine Staffel und bleibt auch bei einer. Okay. So im Endeffekt wie bei Discovery hätte hier Star Trek-Macher auf mich gehört nach der ersten zwei Discovery-Staffeln, hätte es die dritte nicht gegeben, die ich gut finde. Und die vierte auch nicht. Also hört nicht auf diese ganzen Unker, hört nicht meine alten Discovery Rezeption. Also ist schon bitter, oder? Wenn du so ein Fan bist von irgend sowas. Und dann kommt so eine Serie, die einfach schlecht startet und dann wird's halt abgesetzt, weil du zu sehr gemeckert hast. Das ist schon gemein. Oder ist nicht gemein, aber es ist halt eine Strafe. Ja, und so ist hier auch passiert eben. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es noch komplexer, warum das abgesetzt wurde. Also wahrscheinlich einfach haben es zu wenig geschaut. Die Serie, das ist eine Science-Fiction-Serie. Kopfgeldjäger, Action, im Weltall, beziehungsweise eigentlich nicht, also in unserem Sonnensystem, so ein bisschen in der Welt von Expanse, kann man auch sagen, also auch so auf den, im Gürtel, auf diesen Monden und Asteroiden und so, die wir von Expanse dem Namen nach kennen, aber die sehen ganz anders aus als bei Expanse, sondern die sehen im Endeffekt aus, wie bei uns auf der Erde, so Kulissen, das sind im Endeffekt, sind ja auch so Kulissen, Und das Ganze ist aber so eine Noir-Geschichte. Also es ist deswegen auch dieser Name Cowboy Bebop, ist ganz viel Jazz drin, ganz viel dauernd irgendein Saxophon-Gedudel im Hintergrund.
Cool.
Ich ein bisschen angesprengt
habe. Verkaufst mir das echt gut.
Ja, ja, genau. Ich dachte da oft an dich. Ich dachte so, oh, das wird dem Stefan jetzt wieder gut gefallen. Manchmal auch ein bisschen viel Mundharmonika. Ich weiß nicht, ob Mundharmonika.
Oh, das muss nicht sein.
Manchmal,
Blues, ja, aber.
Ja, das ist so, genau, das ist so Übergang Blues, Country, Jazz, so irgendwie. Aber dann auch wieder ganz viel Saxophon und sie reden auch über Jazz tatsächlich. Also, und jede Folge hat auch so eine Bezeichnung mit irgendeiner Musikrichtung. Also das heißt dann irgendwie Tango, Shootout oder Bebop, Collision oder keine Ahnung, das war jetzt erfunden, ja, also irgendwie sowas. Und die Darsteller sind echt cool, also sowohl Protagonisten als auch die Antagonisten, Entschuldigung, ich musste gerade husten.
Brauche ich ja nicht mal nachbearbeiten, sehr gut, vielen Dank.
Und also es sind wirklich coole, zum Teil ein bisschen überzeichnete, ja, weil man merkt halt, es liegt ein Comic dahinter oder ein Anime dahinter. Das macht aber nichts, weil ist halt alles so ein bisschen überartifiziell, wie das ja in Noir auch schon ist oder da auch zu sein hat. Deswegen passt es auch gut. Und auch diese Kulissen, dass die eben so nach, zum Teil nach 20er Jahre Erde aussehen, wo man sich auch denkt, so, warum ist jetzt auf diesem Saturnmond, sieht das aus wie in 20er Jahren auf der Erde? Warum fahren da diese Autos rum und so? Aber wo man sich dann denkt, so, ja, nee, das haben sich halt da auf dem Mond, haben die sich diese Welt gebaut, weil sie das halt cool finden und ist das halt so da, ja? Und das passt dann auch. Also ich finde das alles sehr stimmig und stimmungsvoll. Ich fand das cool. Also ich hätte da gern mehr von gesehen. Aber wird's nicht geben. Gibt nur eine Staffel. Also schaut euch das ruhig mal an. Also gerade du, Stefan, das ist
ja, klingt echt dort. Cool. Wird mir das gut gefallen, ja.
Ja, und Bob, du schon auch. Das gefällt dir schon auch. Bin ich sicher.
Ist der neue, der aus dem Star Trek Reboot-Film, genau. der Sulu, ne? Der die Hauptrolle spielt?
Ja, genau. Das ist der Protagonist, ja.
Okay. Ja, gut, eine Staffel, 10 Teile. Ist ja nicht so viel Invest, wenn's, also kann man ja mal machen. Genau. Lässt das so zurück, dass man sich total ärgert? Das ist da irgendwie Cliffhanger am Ende und dann weiß man, wird es nie auflösen? Oder?
Nee, ich muss sogar sagen, in einer Hinsicht fand ich sogar gut, dass es endet. Ich habe nämlich gesehen, dass bei den, wenn man so dieses Anime googelt, dann werden da 4 Personen gezeigt immer. Und ich dachte so, hä, Moment, das sind nur 3 Personen, die in der Serie vorkommen. Und die 4. Person, die taucht ganz am Ende der letzten Folge auf. Also die ist in gewisser Weise ein Cliffhanger und die ist ultra mega nervig, wo ich mir dachte so, was ein Glück, dass die nicht vorher aufgetaucht ist. Die taucht wirklich so eine Minute nur auf, aber kotzt mich da schon hart an. Also ich dachte so, oh, was ein Glück. Deswegen, nee, also das eigentlich ist das rund abgeschlossen am Ende. Also das ist auch so eine große Verschwörungsgeschichte am Ende. Es hat so Comedy-Elemente, es ist schon auch witzig, aber auch Action und das ist echt cool. Aber es ist halt nicht so ernst wie Expanse, gell? Also ist schon Comedy. In gewisser Weise. Comedy, Noir, Action. Science Fiction. Ist echt cool.
Okay. Ja. Ich hab's schon auf die Liste, also ich hatte es schon vorher auf die Liste, aber irgendwie mich nicht rangetraut, warum auch immer. Und ja, dann werde ich das doch jetzt mal schauen demnächst.
Ja, ja, mach ruhig. Ist cool.
Sehr schön. Weiter geht es mit, das Beste und das Schlechteste kommt danach. Wir wollten noch ganz kurz über Tick-Tick-Boom sprechen, weil wir ja letzte Woche nicht dabei waren.
Nicht sagen durftet, genau. Ach, du warst dabei, aber nur kurz. Also bevor wir Aufnahme gedrückt haben, bist du wieder gegangen.
Ja, ich war echt zu erledigt, weil ich mit Daniel über Noir gesprochen habe.
Wie Daniel dann auf Twitter sich entschuldigt hat, dich kaputt gemacht zu haben. Das war irgendwie nett.
Ja, war ich glaube ich auch schon selber schuld. Aber wir haben echt 4 Stunden oder so aufgenommen. Da war ich ganz schön erledigt.
Also schön, wie du dann in der Vorbesprechung irgendwann gesagt hast, so, also ich konnte eurer Vorbesprechung jetzt nicht mehr richtig folgen, ich gehe jetzt ins Bett. Oder irgendwie sowas.
Das war jetzt wortwörtlich, aber so ungefähr. Ich saß so dabei so, Haben wir schon angefangen? Nee, wir haben nicht. Ich müsste ja die Anmoderation machen. Boah, nee, das wird nix. Oh, ich krieg ihn echt. Also, aber ich kann schon irgendwie erledigt. Ja. Heute bin ich fitter.
Das ist gut.
Ja.
Das brauchen wir für diese Sendung, weil wird lang.
Wir haben noch ein paar Kapitel vor uns. Ich war mehr begeistert als ihr.
Ja? Dann erzähl doch mal. Nee, ich halte mich jetzt mal raus. Ich habe ja meine Meinung gesagt.
Ja.
Also ich muss sagen, ich bin sehr bei Claudia, bei vielem.
Was ja auch nicht so oft der Fall ist, müssen wir ja mal sagen.
Ja, nee, genau. Überhaupt nicht. Aber diesmal schon. Also ich, gibt schon, nee, mach du mal. Warum fandst du ihn gut?
Wir haben einfach, also für mich hat dieser Film, hat mich einfach mit so einem netten, beschwingten Gefühl zurückgelassen. Ich saß auch währenddessen schon da und dachte so, ach ja, also natürlich ist es schon irgendwie tragisch, wie er da verzweifelt versucht, irgendwie sein Stück fertig zu kriegen. Aber durch diese Musikeinlagen, diesen Wechsel zwischen der Show und dann diesen Spielszenen wieder, es hat mir alles sehr gut gefallen, hat mir sehr zugesagt. Es waren viele Lin-Manuel-Lieder oder
waren sie das?
Es war natürlich nicht nur, also war nicht, also seine
mir
Lieder.
Klang das viel zu wenig nach Lin-Manuel Miranda. Mir klang das viel zu sehr nach, ich habe seinen Namen vergessen.
Jonathan Larson.
Ach genau, Larson.
ja.
Also mir hat es musikalisch schon nicht gefallen. Da ging es schon los. Ich fand es toll, die Szene, wo Lin-Manuel Miranda auftaucht und auch die Skylar Sisters. Hat mir großen Spaß gemacht in diesem Diner. Aber sonst, also ich finde Andrew Garfield, warum kann man diesen Film nicht mit Tobey Maguire oder Tom Holland drehen?
Vielleicht warum können die das singen.
Konnte Andrew Garfield doch auch nicht. ich finde den so ultra unsympathisch. Ich kann
letzte Woche erzählt, dass sich das so schnell drauf geschafft hat.
Ja, genau, der konnte es erst nicht und konnte
dann singen. Das wird in jedem, aber in dem Film fand ich, konnte er schon singen. Also.
Ja, ja, nee, in dem Film konnte er singen, aber als er ausgewählt wurde.
Ach so, ja, okay. Ja. Ja, vielleicht haben die anderen halt nicht gesagt, ich kann das in einem Jahr lernen. Vielleicht sind die nicht so ballsy.
Tobey Maguire bestimmt, der ist doch nicht mehr so drin, oder? Der wird doch nicht mehr gebucht. Den hätte man bestimmt kriegen können.
Der nicht sogar irgendwie schon mal gesungen?
Kühne These.
Ich weiß nicht. Nee, ich mag einfach. Andrew Garfield macht mir jeden Film kaputt. Also ich mag den
nicht. Ich finde den
so krass unsympathisch. Also wirklich derb unsympathisch. Ich will den nicht sehen. Ich meine, irgendeiner von euch hat gesagt, das war nicht schlimm, weil das sollte er ja auch sein, ja. Aber ich will den einfach nicht sehen. Ich finde den hässlich und unsympathisch. Ah, nee. Dann, was mich hart gestört hat, war zur Story, dieser Plot, dass er bis zu seinem 30. Lebensjahr was vollendet haben will oder was geschafft haben will. Darum geht's ja im Endeffekt, gell?
Hm.
Und das wird ja dann gebrochen damit, dass ein Freund von ihm todkrank ist. Und der halt wirklich ein Vergänglichkeitsproblem hat. Und er selbst hat ja eigentlich nur ein eingebildetes Vergänglichkeitsproblem, oder?
Oder ja, das vergleicht sich halt Film, die ganze Zeit mit Sondheim und was der genau. Gehabt hat in dem Alter.
Richtig.
Und, so.
Und das ist der Film, das ist das, was der Film erzählt. So, aber die Wirklichkeit ist halt die, dass der Typ ein Marfan-Syndrom hatte. Das heißt, eine Erbkrankheit, die es sehr wahrscheinlich macht, oder es ziemlich wahrscheinlich macht, dass er eben auch nur eine begrenzte Lebenszeit hat. Also ich komme aus einem Dorf, wo es Marfan-Syndrom gibt. Ja, also ich kenne Leute, die aus meiner Kindheit, die das Marfan-Syndrom haben, von denen eben Leute in der Familie, mehrere Leute in der Familie, so genau in dem Alter, so um die 30, eben ein Herztod gestorben sind, weil das halt ein großes Risiko ist bei einem Marfan-Syndrom. Das heißt, der hat tatsächlich auch dieses Vergänglichkeitsproblem. Der hat auch diese Uhr, die wirklich tickt. Warum wird das dann nicht erzählt? Warum wird denn dann im Abspann erzählt so, ja, übrigens ist er irgendwie 3 Jahre später mit 35 gestorben? Ja, natürlich. Und das war nicht überraschend.
Wusste
das hätte man auch erzählen können. Das weiß ich nicht, ob er das wusste, aber.
Ich fand, das ist so krass unter den Teppich gekehrt wurde, fühlte sich's für mich so an, als hätte er es nicht gewusst. Also dann hinterher rausgekommen, so, er hat.
Aber das hätte die Story viel glaubhafter gemacht. Also es hätte es nicht zu so einem, wie nennt man das, Champagner-Problem? Nee, so ähnlich heißt es.
First World Problem? Nee, keine Ahnung.
Ja, genau, sowas, gell? Weil es war ja so ein First World Problem im Endeffekt. So, es war ja eigentlich, es wurde so erzählt, als hätte der gar kein Problem, als würde er sich das nur einbilden. Oh, das hat mich genervt.
Also ich wusste das auch nicht mit dem Marfan-Syndrom. Ich fand es nur irgendwie dramatisch zu wissen, dass er am Tag der Premiere gestorben ist. An so einem Aneurysma, an so einem Aortenaneurysma oder sowas. Ich wusste nicht, dass der irgendein Syndrom hatte, von dem ich auch gerade übrigens zum ersten Mal gehört habe, dass das sozusagen vorhersehbar oder zumindest absehbar gemacht hat, dass sowas früher oder später passieren würde.
Ja, also ich kannte den auch nicht. Ich habe den einfach gegoogelt. Ich habe überhaupt erstmal gegoogelt, ob es diese Figur wirklich gab. Und habe dann eben gesehen, hatte Marfan-Syndrom. Und da war mir dann halt auch klar, okay. Ja, gut, aber zufällig, weil ich das halt kenne, weil ich halt aus so einem völlig überzüchteten Dorf hier aus dem Odenwald komme. Gell? Ja, es ist halt so. Ja, brauchen wir ja nicht beschönigen. Ist ja, dass solche Erbkrankheiten in solchen Dörfern auftreten, ist ja kein Zufall. Ja, also
gut, dass du es aus dem Dorf rausgeschafft hast.
Wenn der Stammbaum im Kreis ist, dann ist das schwierig, ja.
Das war die Sachen, die uns unsere Mutter mitgegeben hat. Bitte wählt euren Partner nicht aus unserem Dorf. Ich meine, wir kamen ja gar nicht aus dem Dorf, wir waren ja auch nur Reingeplackte, gell? Aber das war meiner Mutter schon wichtig, weil sie eben den Genpool schon auch kannte. Ja.
Alles verseucht da, der Genpool.
Aber du hast recht, Bob, das Marfan-Syndrom ist ein ziemlich seltenes Syndrom. Was es natürlich noch auffälliger macht, dass ich kenne halt mehrere Leute. Also ich kannte drei Leute und zwei davon sind tot.
Also die Frage ist, wie Stefan es schon gesagt hat, wusste er das? Das wäre die Frage, ne? Also vielleicht ist es hinterher festgestellt worden, steht jetzt in der Wikipedia drin und er wusste das nicht, oder vielleicht kannte man das damals noch gar nicht so genau, keine Ahnung, das ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Alles unklar, ist mir alles, weiß ich nicht. Okay.
Das war doch die Zeit, als
ich auch schon wusste. Also in 30ern wurde das schon.
Yeah. Ja, ja.
Schon festgestellt, ja.
Ja gut, aber
ich hatte ein Mädchen in der Klasse.
Das konnte er nicht. Ja.
Ich hatte ein Mädchen in der Klasse, die das hatte und dem ist auch angesehen. Also man sieht das der Person auch an. Also.
Okay. Lebt die noch?
Ja, die lebt noch. Das ist die noch lebt.
Okay. Krass. Ist auch irgendwie fies, oder? Wenn du das ist bitter, sowas.
Ja, die haben so Spinnenfingerigkeit und so. Ja, so also ganz auffällige lange Gliedmaßen, lange Finger. So. Ich glaube, an der Brust haben sie auch irgendeine, gibt es auch, glaube ich, auch so, ich glaube, eine eingefallene Brust oder eine. Ah, das weiß ich nicht, das ist dünnes Eis. Aber die haben so körperliche Auffälligkeiten. Und ja, und das Herzproblem halt.
Okay.
Ja. Nun gut. Ach ja.
Ich darf Sache, mir jetzt nicht zu viele von diesen Dingen erzählen, sonst macht mein Hypochondrismus.
Ja, stimmt, so ein bisschen wie du aussiehst. So sehen die auch.
Dum, dum, dum.
Du, 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 du. Sehr gut. Was ich ganz cool fand, war die Sache mit diesem Gefängnisschiff. Das war mir völlig unbekannt, dass es das gibt oder gab oder gibt, glaube ich. Habe ich natürlich auch gleich gegoogelt, weil da ist doch irgendwie, stehen sie am Fenster und er sagt, oh, guck mal, wie schön das hier ist und mit den Lichtern und so. Und sie sagt, ja, das ist das Gefängnisschiff. Und ich dachte, Gefängnisschiff, gibt's sowas? Hab das gegoogelt. Ja, das gibt's. Oder gab? Nee, ich glaube, gibt's sogar noch. Ist aber erst 2 Jahre später in Betrieb gesetzt worden. Also es gab's zu dem Zeitpunkt nicht. Gab's erst ab 1992, aber es war tatsächlich so ein Teil von einem Gefängnis, was auf einem Schiff ist. Also die haben ein Schiff umgebaut mit so Containern und sowas zu einem schwimmenden Gefängnis, was Teil eines anderen Gefängnisses, eines stationären ist. Also
hast du gerade Escape Plan gespoilert?
Ja, war, also habe ich wieder was gelernt. War mir nicht bekannt.
Ja, das ist krass. Wusste ich auch nicht. Aber in Escape Plan auch Gefängnisschiff. Haben wir auch schon mal hier besprochen, glaube ich.
Ja, genau. Ja, ja. Arnie und so.
Genau. Und in einem Film.
Ja.
Ja.
Nee, aber insgesamt war nicht meine Musik, es war nicht meine Story, es war überhaupt nicht mein Hauptdarsteller. Es war War gar nicht so meins. Ich war nicht begeistert.
Gut.
Ich habe das dringende Gefühl, Lin-Manuel Miranda kommt in dem nächsten Kapitelmarke nochmal. Und echt? Insofern
echt?
Sollten wir vielleicht übergehen zum Jahresrückblick.
Ja, könnte passieren, du hast recht.
Der Christoph hat spontan entschieden, dass wir heute einen Jahresrückblick machen.
Wie hast du das geschafft? Jetzt ist erstaunlich. Jetzt bin ich überrascht. Jetzt bin ich gespannt, ob du ans Richtige denkst. Ja, Jahresrückblick.
Genau, also wie ist jetzt der Modus operandi? Wir machen irgendwie
beste. Gut vorbereitet, wie ihr merkt.
Die besten und die schlechtesten Filme und vielleicht auch Serien und möglichst von diesem Jahr, aber vielleicht auch so, was wir dieses Jahr gesehen haben und was.
Ich würde sagen, was dieses Jahr in den Sendungen dran war, oder so, was über das wir dieses Jahr geredet haben. So
genau, ja.
Ja.
Was waren eure besten Filme dieses Jahr? Eure besten Filme von diesem Jahr? Was war euer Höhepunkt?
Also mir fiel, weil ich auch vor ein paar Tagen gerade nochmal mit meinem Cousin drüber gesprochen habe, Free Guy wieder ein.
Ja, habe ich auch.
Free Guy,
den habe ich 10 auch. Punkte dieses Jahr.
Free Guy Höhepunkt. Kam so unerwartet und war einfach großartig.
Grandioses Nerd-Kino.
Wirklich,
ja. Ja, wirklich.
Das war einfach so eine runde Sache. Ja.
Das war mein Highlight. Ich kann mich jetzt auch an nichts erinnern, wo ich sage, ah Mensch, das hat mir auch so viel Spaß gemacht, aber vielleicht kommt ihr gleich noch mit was um die Ecke, was ich schon wieder vergessen hatte.
Doch, eine Serie hat uns beiden großen Spaß gemacht, Stefan. Die zweite Staffel von Ragnarök haben wir geschaut.
Ja.
Hat mir auch großen Spaß gemacht.
Ja, bei Serie wird das aber bei mir krass überlagert von Ted Lasso. Also Ragnarök war toll, aber Ted Lasso einfach andere Liga. Also wirklich.
Ja, habe ich noch nicht geschaut. Muss ich noch schauen.
Ja.
Bin gespannt. Ja, nee, aber Ragnarök war für mich so, dass ich danach wirklich mich so gefragt habe, so, okay, ich will jetzt irgendwas schauen, was auch so ist. Und habe dann ja Katla geschaut, was auch nicht so schlecht war. Aber was Katla. Wirklich so... Kapla! was wirklich so wie Methadon war. So, ich will jetzt hier, komm, die Vene ist offen. Ich will jetzt mehr Ragnarök hier. Ja?
Diese Bilder in meinem Kopf, hör damit auf.
Also es war einfach hart geil, süchtig machend. Also
Ragnarok für mich. Red Notice vorletzte Woche hatte ich auch viel Spaß mit. Ist natürlich nicht annähernd so gut wie Free Guy, aber irgendwie der hat mir Laune gemacht so auf eine Art.
FSK 16 hätte mir noch besser gefallen. Da wäre noch runder gewesen oder 18. Ich weiß gar nicht, was er ist. Oder ist er 16?
12, glaube ich.
12 ist er. Oh, furchtbar.
Und
das ist einfach der große Fehler dieses Films, dass der ab 12 ist. Das ist
ja.
Ja, und dann habe ich hier, Bob, warum glaubst du, dass Lin-Manuel Miranda bei mir vorkommt?
Ja, ich hab's gerade gesehen, Hamilton war letztes Jahr, ich hab's falsch zugeordnet, ich dachte, der war
anders. Nee, aber du hast vollkommen recht, ich habe nämlich dieses Jahr Vaiana geschaut, oder Moana, wie er auf Englisch heißt. Und der ist ja auch von Lin-Manuel Miranda.
Zumindest die Musik,
Disney, ja. Genau, ja, dieser Disney-Film da in der Südsee. Ich habe ja dieses Jahr viele Disney-Filme geschaut, Disney- und Pixar-Filme. Und bin da auch sehr froh drüber. Also ich habe hier auch Frozen stehen, obwohl der von 2013 ist. Natürlich echt alter, kalter Kaffee, aber ein absolutes Meisterwerk, wie man sagt, wie man zu sagen pflegt. Und dann auch Moana und Coco, was ich wirklich grandiose Filme finde. Also Coco fand ich, gibt's ja jetzt wieder einen, der so ähnlich aussieht und mit ganz viel Musik, den habe ich aber noch nicht gesehen.
Der ist gerade irgendwie am 24. erschienen, gell? Irgendwas mit...
Ja, genau. Habe ich nicht gesehen. Ja. Mal gucken, vielleicht schlägt ihn ja irgendjemand irgendwann mal vor. Weiß man ja nicht. also das waren für mich so die Höhepunkte dieses Jahr. Free Guy, Frozen, Moana und Coco. Und Ragnarök. Habt ihr noch irgendwas von älteren Filmen?
Also, ja, ich hatte ja Ted Lasso schon ergänzt. Und
beste Serie für mich nach wie vor, Expans. Dieses Jahr haben wir über Staffel 5 gesprochen. Staffel 6 ist dieses Jahr rausgekommen, habe ich noch nicht gesehen, aber bin mir ziemlich sicher, dass das auch großartig wird.
Ist sie schon komplett draußen oder veröffentlichen die so Woche für Woche?
Die veröffentlichen, glaube ich, Woche für Woche. Ich weiß nicht, wie weit sie jetzt aktuell schon ist, weil ich gerade in meinem Rewatch jetzt in Staffel 2 feststecke. Und es flasht mich.
Bob, warum machst du denn sowas?
Warum?
Du brauchst doch für diese Rewatches ewig, oder?
Nein, ich habe jetzt eine Staffel, anderthalb Staffeln in weiß nicht, anderthalb Wochen oder so durchgezogen. Also ich bin da sehr schnell für meine Verhältnisse.
Na dann, sehr gut.
Und das immer noch mit Podcast-Begleitung. Also höre jetzt gerade noch Ty and That Guy dazu, also wo Ty Frank, einer der Autoren, einer der beiden Personen, die zusammen James S. A. Corey darstellen, den es ja so als Figur, also ist ja nur ein Name, den gibt's ja gar nicht, den Autor der Bücher. Das sind ja eigentlich zwei Leute. Ty Frank und Daniel Abrams. Und Ty Frank hat zusammen mit dem Darsteller, der den Amos spielt, also Wes Chatham, einen Podcast namens Ty and That Guy. Und die machen so Recaps jeder einzelnen Folge, wo sie so ein bisschen darüber plaudern, ja, was da so das Entscheidende war, was da passiert ist und so weiter. Und das ist ganz lustig, weil Wes Chatham als Darsteller sich natürlich an viele der Szenen erinnern kann, in denen er mitgespielt hat, aber gar nicht so an die Sachen, wo er nicht am Set war, weil er nicht Teil dieser Szene war. Und er guckt es dann auch mit so frischen Augen und dann so, jetzt verstehe ich das erstmal, was da passiert ist und so.
Warum ich das sagen musste.
Ja, und der Autor erklärt ihm dann halt, was da noch so die Hintergründe sind, was da in den Büchern steht und was sozusagen warum, wieso, weshalb die Figur das und das so macht oder warum sie, was sie in dieser Szene rüberbringen wollten und so. Und dann schaue ich immer eine Folge und dann höre ich den Podcast dazu und dann gucke ich die nächste und so arbeite ich mich jetzt da gerade durch und mich auf die sechste Staffel ist ja die letzte. Das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich das letzte Mal für längere Zeit, dass ich Expanse mache und da muss ich mich jetzt auch nochmal so richtig reinwerfen.
Aber warum machen die das, dass das jetzt die letzte ist? Verstehe ich nicht.
Danach machen die Bücher wohl einen über 30-jährigen Zeitsprung.
Ach so.
Und das heißt, du kannst diese Darsteller, also du kannst jetzt 30 Jahre warten, bis die, oder 20, bis die ja, so viel älter hätte man geworden sind.
Dass so wie bei Game of Thrones einfach dann eigene Geschichte erzählen können? Oder die Leute nötigen, die Geschichte dazwischen zu schreiben?
Ja gut, das kannst du natürlich theoretisch irgendwie, ja, aber das musst du dann wahrscheinlich anders nennen oder so, keine Ahnung. Damit ist jetzt so erstmal Schluss. Ich finde das gar nicht so schlecht, wenn Autoren wissen, also Serienautoren, dass das jetzt ihre letzte Staffel ist, dann können sie das alles rund zum Abschluss bringen. Finde ich immer besser als abgesetzt mit einem Cliffhanger oder so.
Ja, das stimmt. Das
ich freue mich jetzt irgendwie drauf, dass die das ordentlich zu Ende bringen, dass sie es rund zu Ende erzählen und dann besser so als irgendwie hässlich hinten raus.
Du musst halt sagen, wann du ungefähr fertig bist, so vielleicht mit 2 Wochen Vorwarnzeit, damit wir dann auch noch die Staffel schauen und dann können wir drüber reden.
Genau, also das ist nach wie vor meine Serie des Jahres und bei Filmen Free Guy, Red Notice, wie gesagt, so ehrenwerte Erwähnung. Ansonsten war viel so Zeug dabei, wo ich irgendwie so 7 Punkte oder so, 6, 7 habe ich, glaube ich, ganz oft gegeben. War alles
Major
nicht Grom schlecht.
Ich noch und sehr, sehr viele Punkte gegeben. Den fand ich auch sehr gut.
Der war ganz lustig, aber da habe ich, glaube ich, auch so 7 oder sowas gegeben. Weiß ich gar nicht mehr so aus dem Kopf. Das sind alles so Sachen, wo man so denkt, 6 habe ich sogar nur gegeben. Huch, du hast 9,5 gegeben. Interessant. Stefan, 8,5. Ja, es war viel, viel Solides dabei in dem Jahr, aber wenig, was so mega rausstach. Und Free Guy war halt einfach der Kracher.
Hier doch einen möchte ich noch hervorheben, wo ich gerade sehe, dass ich da grandios gut geschrieben habe, nämlich die Schlacht um die Schelde, dieser Kriegsfilm in Holland. Mhm. Sehr unerfreulich und halt Krieg als Krieg und nicht als Spektakel, aber grandios guter Film, also wirklich krasser Kriegsfilm, wenn man das braucht. Ja, was waren denn die schlechtesten dieses Jahr? Vielleicht erstmal von diesem Jahr. Sind wir uns da auch so einig?
Ich bin über Primetime gestolpert.
Oh ja, habe ich auch was drüber nachgedacht, aber ich habe noch einen anderen.
Ich glaube, der ist aber vom letzten Jahr gewesen.
Ja, aber haben wir dieses Jahr besprochen.
Aber der war wirklich,
der war schlimm, ja.
Ja.
Der war ein Schlag in die Magengrube. Vor allem das Ende.
Ja, ja. Da haben wir auch noch den armen Kollegen eingeladen gehabt. Oh Mann.
Ja, nee, ich fand eigentlich noch schlimmer, noch ärgerlicher, fand ich, gibt es ein Leben nach der Party? Das fand ich auf allen Ebenen so schlimm, und zwar von Anfang bis Ende schlimm.
Das mal schon wieder vergessen.
Ja, es war auch.
Wenn du mir jetzt sagen würdest, ich habe 7 Punkte gegeben, glaube ich dir es, und wenn ich 2 gegeben habe, glaube ich es dir auch. Ich habe keine Emotionen mehr zu dem Film.
Es war, glaube ich, irgendwas mit im Fegefeuer gefangen und muss jetzt nochmal nochmal irgendwas regeln oder so. Oh, es war zum Kotzen. Also, nee.
Bob, was war dein Highlight?
America, der Film. Diese Comic-Geschichten.
Oh, den fand ich ganz lustig.
Ja, ich weiß, du hast 8 Punkte gegeben, aber ich weiß nicht, ich habe jetzt auch schon nur noch wenig Erinnerung. Ich weiß nicht mehr, was mich daran gestört hat, aber ich weiß, dass ich damals sehr hart kämpfen musste, den zu Ende zu gucken, und da so, boah, jetzt geht das noch weiter und noch weiter und bläh.
Ja, ja, das war sehr unterschiedlich. Weiß nicht.
Die anderen, die ihr gerade genannt habt, habe ich, glaube ich, beide nicht gesehen. Das waren, glaube ich, immer die Wochen, wo ich nicht da war.
Ja, okay. Ich habe 4 Punkte gegeben für Gibt's ein Leben nach der Party. Bei America habe ich auch 4 Punkte gegeben.
Naja.
Fällt so in die gleiche Kategorie irgendwie, ja.
Ja. Ja, dann Film, den ich wirklich abstoßend fand, weil auch problematisch, aber auch, weil er mir überhaupt nicht gefallen hat, war Call Me By Your Name. Ja, wie gesagt, ich weiß, dass viele den mögen, aber ich fand den wirklich schlimm. Ich fand den schlimm anzuschauen. Ich fand den öde, ich fand ihn nervig, ich fand ihn ärgerlich und ich fand ihn hochproblematisch. Also, für mich schon auch ein Lowlight, eigentlich fast das Lowlight. Neben Once Upon a Time in Hollywood. Ist auch schon 2 Jahre alt, aber das fand ich auch ein schlimmer Tarantino-Film. Also selbst für einen Tarantino fand ich ihn schlimm.
Den fand ich gut.
Ja, ich weiß.
Ja. Tja. So, das war unser Schnelldurchlauf durch 2021.
Ja.
Und sehen wir mal, was wir davon bei den Oscars wiedersehen.
Gibt es ein Leben nach der Party?
Free Guy, Oscar für Nerdfilm. Bester Nerdfilm. Neue Kategorie.
Sowas. Eigentlich müsste es die geben, ja, stimmt.
Ja, der läuft dann auf so hier Comic-Con und sowas. Da wird der wahrscheinlich richtig abgehen.
Das könnte sein, ja.
Ja. Wo wir gerade zurückblicken, wie war denn Weihnachten bei euch?
Übersichtlich.
Entspannt?
Wenig Gäste.
Wild?
Wild natürlich.
Nee, sehr, sehr
es gab Wildschwein.
Sehr. Viel getanzt?
Ach so, nee.
Auch nicht.
Gab Wildschwein, das war wild. Und Reh gab es auch. Ach nee, das Reh war auch Wildschwein. Meine Schwiegermutter wollte Reh machen, hatte Reh geschenkt bekommen von einem Jäger, der irgendwie ihr Waldstück mitnutzt zum Jagen oder so, keine Ahnung, wie auch immer. Und hatte deswegen Reh bekommen, so als Pacht praktisch, als Jahrespacht. Und das stellte sich aber raus, es war Wildschwein.
So kriegen wir immer Kartoffeln, aber das sind auch jedes Jahr Kartoffeln. Da würde ich mich wundern, wenn das Äpfel werden.
Ja, genau. Aber ja, ich weiß gar nicht, wie sie es dann rausgefunden haben, aber irgendwie stellte es sich raus, dass es Wildschwein war. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann oder keine Ahnung. So ein Wildschweinkopf noch dabei lag.
Ich war vorgestern im Wildpark, stand direkt den Wildschweinen gegenüber und den Hirschen auch.
Habe ich gesehen.
Hast keins mitgebracht?
In dem, wo wir auch schon zusammen waren, gell?
Ja, sehr schön. Also ist immer wieder. Und es ist beeindruckend, wie schon aus wie vielen Meter Entfernung man die Wildschweine riecht, bevor man sie sieht. Das ist beeindruckend. Und wie die so drauf sind, wenn die sich so gegenseitig von ihrem Essen wegboxen. Die kennen ja auch keinen Freund und Feind, die Viecher. Also das muss man ja echt
sagen. Nee, da darf ich nicht dazwischen kommen. Ich bin ja mal über eins drüber gestolpert, rückwärts, was hinter mir stand. Ich wollte einen Schritt nach hinten machen und bin dann rückwärts über das Schwein gefallen.
Wait, what? Wie kam das Schwein hinter dich?
Das war so ein Streichelzoo, wo ganz viele so Schweine waren.
Du kannst doch nicht
waren.
In einem Streichelzoo an ein Wildschwein ran. Da stimmt doch schon was vorne und hinten nicht.
Das war halt ein kleines Wildschwein. Aber es war vielleicht sogar in diesem Park, wo wir zusammen waren. Es war halt, nee, es war im Odenwald irgendwo. Aber da war ich vielleicht wie alt war ich da? Vielleicht 12 oder so? Oder ja, so in dem Dreh. Und hinter mir war halt so, das war ein Schweinekind, ein Schwein, ein Frischling auch nicht mehr. Wie nennt man die dann?
Frischling, nee, Ferkel.
Da würde man Jung, die Frischling nennen, aber die war nicht mehr Frischling. Ahnung. Jungschwein, war ein Jungschwein.
Ein Jungschwein.
Und stand halt hinter mir und um uns herum. Das sind
die Begriffe, die ich mir einfach aus dem Arsch ziehe, einfach so übernimmt.
Und ich war auch ein Jungschwein und es lag halt überall Futter um uns rum und die Schweine krochen, also schnüffelten da so um uns rum und ich wurde wahrscheinlich von vorne gerade von einem anderen Jungschwein bedrängt und habe deswegen einen Schritt rückwärts gemacht und bin halt ja volle Kanne über das Schwein drüber gefallen.
Und dann quiefte es.
Hab mich da lang gemacht. Ja. Ja, nee, aber Schwein schmeckt mir sehr gut und ich habe vorgestern Wildschwein gemacht.
Dutch Open, mein Vater Geburtstag draußen.
Genau, mein Vater hatte Geburtstag und deswegen hatten wir eben meinen Teil der Familie hier, also eben meine Geschwister auch, und haben vorher alle brav uns getestet, alle wurden getestet und ich habe im Dutch Oven eben Wildschwein und so Wurzelgemüse und sowas gemacht. Bin morgens um 8 aufgestanden, habe Kohlen angefeuert. Es war so eine harte hohe Luftfeuchtigkeit. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, dass es echt schwierig war, also das Feuer anzukriegen, war wirklich ein Problem. Aber insgesamt wieder sehr schön. Also ich glaube, insgesamt 4 Stunden hat es dann vor sich hin geschmuggelt ist, glaube ich, was anderes. Und war wirklich lecker. Also sehr gut. Meine Frau hat eine tolle Geburtstagstorte gemacht über 2,5 Tage hinweg.
Ach, hey.
Das war wirklich ein massives Teil. Und nee, war sehr schön. Also normalerweise lädt eben mein Vater hat am zweiten Weihnachtsfeiertag Geburtstag und er lädt dann halt da immer in ein Restaurant ein und das war halt unmöglich dieses Jahr.
Das möchte man nicht.
Nee, genau. Und deswegen haben wir halt angeboten, dass eben alle zu uns kommen. Und das war auch ziemlich gut. Also.
Okay.
Mein Vater hat am Ende dann auch gesagt so, ja, und nächstes Jahr dann machen wir das wieder so, aber größer, weil da werde ich 80. So, okay.
Brauchst noch einen zweiten Dutch Oven und dann kriegst du das schon.
Ich habe 2 Dutch Oven sogar.
Ach so, ja dann.
Ich habe sogar überlegt, ich habe noch so einen kleineren. Ich habe überlegt, was ich in den anderen noch mache. Habe überlegt, ob ich da vielleicht das Rotkraut drin mache, aber meine Frau hat mir das verboten. Aber eigentlich hatte ich da Bock drauf, weil da braucht man natürlich so eine größere Veranstaltung, damit sich das auch lohnt. Aber leider hat alles in den einen Dutch Oven gepasst. Es wäre am besten gewesen, wenn nicht alles in den einen gepasst hätte, aber ja, hat eben doch gepasst. Und wir werden jetzt wahrscheinlich irgendwie noch 2 Wochen Schmorgemüse essen, weil es ist noch ein bisschen was übrig. Fleisch zwar nicht mehr, es hat ziemlich genau gepasst. Wir hatten so gut 2,5 Kilo reines Fleisch. Und es ist fast alles weggegangen. Ja, gut, also,
sind ja auch dann ein paar Leute, wenn alle zusammenkommen.
Ja, genau. 8 Erwachsene und 5 Kinder. Also. Ja, nee, aber es war sehr, sehr nett, sehr gelassen und sehr weihnachtlich auch. Wir haben am Heiligabend, am zweiten Weihnachtsfeiertag nicht, weil da dann doch ein bisschen zu viel Trubel war, aber am Heiligabend haben wir zu viert Hausmusik gemacht, zum ersten Mal wirklich auch zu viert. Also der Lucius hat vor ungefähr 10 Tagen oder so angefangen, Ukulele zu lernen. Und er ist sehr, sehr fleißig und schnell dabei.
Okay, cool.
Und so konnten wir jetzt schon 4 Weihnachtslieder auf der Ukulele begleiten. Die Theresa hat Mandoline gespielt und ich habe die schwere Begleitung auf der Ukulele gespielt und der Lucius ist die leichte und die Rosa hat gesungen. Es war sehr cool. Also schöne Weihnachtsmusik gemacht, sehr weihnachtlich.
Okay. Ja, unsere ist dafür noch zu klein. Wir durften nicht mal üben sozusagen, außer wenn wir Laterne spielen und jetzt die letzten Tage immer Weihnachtsbäckerei. Aber sonst.
Ja, das Weihnachtsbäckerei geht immer. Haben wir auch gespielt.
Ja.
Also da hat der Lutz nicht mitgespielt, sondern da haben nur alle gegrölt. Theresa auf der Mandoline und ich auf der Ukulele und alle grölen.
Das ist ja auch ein gutes Lied zum Grölen. Also warum das ja, nicht im Fußballstadion gesungen wird,
ja,
das bietet sich quasi an mit 80.000.
Finde ich auch.
Sehr gut.
Ja, habt ihr auch musiziert, Bob?
Nö. Aber, haben wir nicht. Aber wie macht ihr noch so mit euren Kindern so, dass der Weihnachtsmann irgendwie entweder ein Verwandter verkleidet vorbeikommt? Das fällt vielleicht dieses Jahr aus, weil man nicht noch irgendwelche zusätzlichen Verwandten nur dafür noch...
Ist das nicht an Nikolaus? Kommt ihr nicht an
Nikolaus? Ja, das ist bei uns eher, ist bei uns eher an Nikolaus, ja. Nee, bei uns ist es so, dass die dann...
Du bist ja eh in Bayern, ne? Aber hier kommt
ja genau. Bei uns kommt das Christkind und die Kinder müssen dann hoch, weil das Christkind möchte jetzt kommen und die Dinger unter den Baum legen. Und dann müssen die Kinder in ihr Zimmer und dann...
Achso, du sagst denen quasi, das will nicht gesehen werden und ihr müsst jetzt weg, ja, oder was?
Genau, sonst kommt das nicht.
Achso, bei uns ist die Story eher, der Weihnachtsmann kommt und du hast ihn dummerweise verpasst. weil der ist immer so schnell, der hat es ja so eilig, der muss so viele Kinder beliefern am Weihnachten, dass der echt keine Zeit hat. Und da bist du dann kurz im Kinderzimmer gewesen und Ding-Dong, fuck, zack, fertig, weg ist er. Und dann kannst du gerade noch so quasi die Tür klappen hören, wenn du Glück hast. Und dann ist er weg schon wieder und die Sachen liegen unterm Baum. So habe ich das die letzten Jahre gemacht.
Klingelt dann extra jemand bei euch, oder was?
Nee, ich habe so eine Glocke, da klingelt er dann. Also. Und dann einmal habe ich die Tür zugeschmissen, einmal habe ich auch im Flur getrampelt und so. Also alles Mögliche schon gemacht in den letzten Jahren, was der Weihnachtsmann für Geräusche macht. Aber wenn sie dann aus dem Kinderzimmer geschossen kommt, dann ist schwierig. Dieses Jahr hatte ich halt ein strategisches Problem. Der Weihnachtsbaum, wo die Geschenke drunter liegen müssen, steht im Wohnzimmer. Und dieses Jahr haben unsere Kinder aber ein Bällebad bekommen. Mhm. Und das ist natürlich etwas größer und passt nicht unter den Baum. Und dann war halt die Frage, was machen wir damit? Tun wir das ins Kinderzimmer oder tun wir das ins Wohnzimmer? Wo bauen wir das hin? Und die Idee war dann eher, wir tun das ins Kinderzimmer. Aber das heißt, das, was wir sonst immer gemacht haben, die Kinder irgendwie so kurz vor der Bescherung dann irgendwie mal so mit sanften Schieben dazu zu bringen, dass sie irgendwie im Kinderzimmer spielen, ohne dass sie merken, dass sie da geschoben werden, dass sie dann im Kinderzimmer sind. Der Weihnachtsmann kann dann im Wohnzimmer zufällig alles abdroppen unterm Baum und dann wieder verschwinden, ohne dass er gesehen wird. Und dann, wenn sie dann irgendein Geräusch hören oder irgendwie es klingelt, dann wissen sie, okay, der Weihnachtsmann war da, Mist, wir haben ihn wieder nicht gesehen, so ein Ärger aber auch. Und dann sind die ganzen Geschenke da, aber jetzt musste halt auch was ins Kinderzimmer gebaut werden. Also wo tust du die Kinder in der Zwischenzeit hin? Und wie kriege ich ein riesiges Bällebad mit 1000 Bällen, was in zwei unfassbar riesigen Kisten geliefert wurde? Also
da kann man aber tolle Hüllen draus bauen, nicht vergessen.
Ja, die sind im Moment noch im Keller. Wenn du die Kisten übereinander stellst, sind die deutlich größer als ich. Also die sind, wenn du übereinander stellst, so 2,30 Meter groß oder so. So, jetzt hatte ich diese riesigen Kisten im Keller stehen und wie kriege ich jetzt das Bällebad ins Kinderzimmer, die Geschenke, die restlichen unter den Baum und das alles, ohne dass die Kinder das merken und ohne dass am Ende irgendwo diese riesigen Kisten rumstehen.
Hat was von Mission Impossible, ja.
Ja, hatte ich irgendwelche komischen, ich weiß gar nicht mehr, was ich mir ausgedacht habe, aber aus irgendwelchen Gründen mussten die Kinder auf dem Fernseher hier im Arbeitszimmer, wo ich jetzt gerade podcaste, eine Sendung mit der Maus gucken. Und irgendwie hatte ich eine Geschichte, ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn gesagt? Irgendwas mitmacht immer den, versucht immer den Baum umzureißen oder so irgendwie, also es war alles sehr eigenartig.
Das Christkind möchte, dass die Kinder ordentlich geputzte Zähne haben, so jetzt geht mal ins Bad Zähne putzen.
Ja, das wäre zu kurz gewesen, das dauert ja nicht so lang. Also wir brauchten schon ein bisschen länger, also meine Schwiegermutter hat die ganzen Geschenke unter den Baum geschmissen und ich habe das Bällebad im Kinderzimmer aufgebaut habe. Vorher habe ich diese Kisten aus dem Keller geholt, irgendwann, als die Kinder beim Essen waren, habe ich die aus dem Keller geholt und ins Schlafzimmer gemacht. Dann war das Schlafzimmer auf Limits für eine Weile. Aber das ist nicht so schlimm, weil da würden sie sowieso nicht alleine reingehen. Und dann war halt, okay, dann musste ich dann die restlichen ganzen Geschenke aus dem Schlafzimmer und das Bällebad aus dem Schlafzimmer ins Kinderzimmer und den Rest ins Wohnzimmer. Und die ganze Mischpoke musste im Arbeitszimmer sein zu dem Zeitpunkt. Zum Glück steht hier ein Fernseher, wo man Maus gucken kann.
Und warum nicht während der Bescherung die Sachen ins Kinderzimmer räumen?
Ja, habe ich
auch überlegt. Das wäre jetzt meine Idee gewesen. So, okay, gehen wir alle ins Kinderzimmer und jetzt war er da, alle stürzen rüber. Irgendwie deine Frau vertrödelt das ein bisschen, bis dann wirklich die Geschenke ausgepackt. In dem Moment springst du hinten vom Arbeitszimmer ins Kinderzimmer und wirfst Bälle durch die Gegend.
Ja, ich habe ich auch überlegt. Dann
rollt noch so ein Ball irgendwie aus deiner Hose raus. Und so, wo ist denn dieser Ball her? Ja.
Ich hatte überlegt, ob ich das so mache, aber mir war das zu risikoreich, dass das auffallen würde, dass ich bei der Bescherung abwesend bin. Und außerdem wollte ich da eigentlich gern dabei sein, wenn sie die ganzen Geschenke aufmacht und so. Das ist ja schon immer, also entweder filmt man dann in dem Augenblick oder man möchte es einfach erleben, wie die Kinder das miterleben. Auch der Kleine jetzt, das ist das erste Weihnachten, wo er alt genug ist jetzt mit anderthalb, das mal so ein bisschen zur Kenntnis zu nehmen, dass er da Sachen geschenkt kriegt. Beim letzten Weihnachten, da war er ein halbes Jahr alt, da ist ja noch nicht viel. Insofern, hätte ich blöd gefunden, wenn ich da nicht dabei gewesen wäre, weil ich irgendwie im Nachbarraum versuche, 1000 Bälle aus einer Kiste in ein Bällebad zu kippen, ohne allzu viel Krach zu machen, was übrigens gar nicht so einfach ist.
Das ist schön laut.
Die machen ganz schön Radau, wenn du die Kiste auskippst. Und ich habe noch vorher zu meiner Tochter gesagt, naja, wir gucken jetzt hier den Mausfilm und so, wenn der Weihnachtsmann kommt, den hörst du schon, der macht ja eh Krach. Also das verpassen wir nicht. Und natürlich haben wir es verpasst, so ein Ärger aber auch. Aber als ich dann da im Kinderzimmer stand und diese 1000 Bälle aus diesem riesigen Pappkarton reingekippt habe und es dann so und du denkst, warum ist das so laut? Und dann versuchst du das leise zu kippen, das geht nicht, das kann man nicht leise kippen. Naja, irgendwie hat das funktioniert und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich Krach machen, dann habe ich diese Glocke genommen und habe mich direkt vor die Tür vom Arbeitszimmer gestellt, habe mir erst überlegt, okay, ich klingel jetzt mit dieser Glocke, danach darf mich aber niemand mit dieser Glocke in der Hand erwischen, also muss ich diese Glocke loswerden und ich stehe jetzt aber am anderen Ende der Wohnung, als wo die Glocke eigentlich hingehört, die gehört nämlich im Wohnzimmer in so einen Glasvitrinenschrank, und dann habe ich gedacht, okay, im Schlafzimmer, hier ist so eine Kiste am Eingang vom Schlafzimmer, da sind irgendwelche weichen Dinge drin, da kann ich die mehr oder weniger ungeachtet reinschmeißen, ohne dass sie kaputt gehen wird. Also hatte ich meinen Plan komplett, ich klingel jetzt hier so direkt vor der Tür, wo die alle dahinter sitzen und dann schmeiße ich diese Glocke möglichst schnell aus der Hand und dann wird ja meine Tochter wahrscheinlich wie so ein Lightning Bolt aus dem Arbeitszimmer rausschießen und ins Wohnzimmer rennen. Und dann habe ich das gemacht. Ding, 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 so ein bisschen geklingelt, sofort diese Glocke weg. Und dann stehe ich da so.
Das passiert gar nichts. Es passiert nichts.
Nichts. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und da sitzt halt Schwiegermutter, beide Kinder und meine Frau und gucken sagen mit der Maus. Und dann bin ich da so rein, so, habt ihr gerade das Geräusch gehört? Habt ihr das Klingeln auch gehört? Und meine Frau spielt irgendwie so mit, so, ja, ich glaube irgendwie auch, hat irgendwie, ich weiß nicht mehr, was sie genau gesagt hat. Und meine Tochter, keine Reaktion. Wirklich keine Reaktion. Uff. Und gucke ich sie so an und sehen sie nur von hinten, weil sie halt auf den Fernseher schaut. Und ich so, hallo, so, ja, ihren Namen gesagt und so, hast du es? Die war so in diese Sendung mit der Maus vertieft. Die war im Grunde, war die an den Fernseher dran getaped mit ihren Augen, kannst du sagen. Die hat nichts anderes mitbekommen, nicht mal als ich sie so angesprochen habe. Und dann mussten wir sie so quasi so aus dem Hallo. Martin, hör mal kurz zu. Ja, und, da war gerade so ein Glockenläuten und dann hast du richtig gemerkt, wie das in dem kleinen Kinderhirn arbeitet. So, der Weihnachtsmann. Und dann ist sie wirklich, dann kam der Lightning Bolt, der durch den Flur donnert. Und dann hat sie die ganzen Geschenke unterm Weihnachtsbaum gesehen und dann ging das los. Und dann war der nächste Problem war dann, wie kriegen wir die nach der Bescherung, nachdem sie diese ganzen Geschenke ausgepackt haben, dazu, dass sie irgendwann mal ins Kinderzimmer gehen, damit sie dieses Bällebad noch entdecken? Und das war genauso schwierig, weil irgendwie, ich habe dann immer mal so Sachen fallen lassen, dass ich gesagt habe, so, hier liegt jetzt überall Geschenke und Spielzeug rum, das ist eine Riesenunordnung, kann das mal jemand aufräumen? Könnt ihr mal bitte ein paar Sachen davon jetzt mal irgendwie ins Kinderzimmer bringen? Keine Reaktion. War ein blöder Ansatz.
Auf, meine Heiligabend, also bitte.
Vollkommen bescheuerte Idee, Herr Krüger, wie soll das denn funktionieren? Hat auch nicht funktioniert. Dann habe ich das noch irgendwie ein, zwei Mal mit irgendwelchen Abwandlungen probiert, null Reaktion, hat nicht funktioniert. Da habe ich gedacht, wie kriege ich das jetzt mal hin? Habe ich irgendwann mal meine Frau so, als wir ein Stück wegstanden, gesagt so, versuch du mal bitte irgendwas, die müssen ja mal irgendwann, also die haben dann schon alles ausgepackt gehabt und haben angefangen mit den Sachen zu spielen und waren schon so 20, 30 Minuten voll im Spiel vertieft und hatten das eigentliche Geschenk, das Hauptgeschenk noch nicht entdeckt. Und sie meinte dann irgendwie, dass unser Kleiner hat irgendwas mit Lego bekommen und dann hat sie irgendwie sowas gesagt wie, geh doch mal ins Kinderzimmer und hol mal noch mehr von dem Lego. Er hat so ein Feuerwehrauto bekommen. Dann können wir noch ein Haus bauen, das das Feuerwehrauto löschen kann. Und das hat dann gezogen. Dann hat sie sich gedacht, okay, dann gehe ich jetzt mal los und hole mehr Lego-Steine. Und ist dann ins Zimmer rein. Und ich stand dann im Flur in dem Augenblick und habe gesehen, wie sie reingelaufen ist. Sie hat mich, glaube ich, nicht gesehen. Und dann hast du so gesehen, wie sie rein, Licht an und zielstrebig auf die Lego-Kiste zu. Und dann plötzlich blieb sie stehen. Und ich habe nicht gesehen, was sie gemacht hat. Ich habe es nur gehört, so dass sie nicht mehr weitergeht und dass auch sonst keinerlei Geräusche mehr kommen. Und da war so echt so 10 Sekunden oder also es fühlte sich an wie eine mittlere Ewigkeit. Ruhe, komplette Ruhe. Und dann kam sie wieder so eine Rakete aus diesem Zimmer rausgeschossen. Ihr glaubt nicht, was der Weihnachtsmann da noch hingestellt ist. Wie so vollkommen durchgedreht. Und dann hatte sie das entdeckt. Und ab dem Moment gab es natürlich überhaupt kein Halten mehr. Und dann war Bällebad-Action. Diese Bälle sind übrigens sehr schnell überall in der Wohnung. Das ist unfassbar.
Das glaube ich.
Ja. Ja.
Wie sammelst du die Bälle bei eurem Bällebad ein, Stefan? Gibt's da irgendeinen Trick? Hast du irgendwie eine große Schaufel oder irgendwas?
Wir haben das Bällebad nicht so hoch gefüllt wie ihr. Deswegen, das passiert relativ wenig. Und wenn die anfangen, also meistens, wenn irgendwie andere Kinder da sind, die Bälle rauszuschmeißen, dann ist klar, dass die dann auch wieder eingeräumt werden müssen.
Okay. Ja, ja Punkt Nummer 1, auf jeden Fall Tür zu, weil sonst sind die Dinger überall.
Ja. Ja, und sonst Schneeschaufel. Also ja, wenn es richtig viele sind, haben das Bällebad mal leer gemacht, um irgendwie mal den Boden irgendwie zu saugen und einfach alle Sachen zu finden, die da noch so drin liegen, Kreide und weiß ich nicht, kleine Spielsachen und so.
Puzzleteile,
genau. Und da ist eigentlich ganz gut, wenn du die irgendwie dann, wir hatten dann am Schluss irgendwie Eimer und hier noch was und den alle Wäschekörbe und die, wo die Schmutzwäsche sonst drin ist, die Körbe und alles hatten wir in dem Zimmer stehen, war voll mit den Bällen.
Ja, ich glaube.
Aber die dann wieder einzutun, ist natürlich cool. Und gerade wenn die sich dann reinsetzen kann und du das über die gießt, das ist total geil.
Ah ja, das ist eine gute Idee, ja.
Das ist echt, also ja, gerade wenn du die großen Kartons hast, dann mach das mal in den nächsten Tagen einfach wieder zurück in die Kartons und dann nochmal ausgießen, wenn die drin sitzen. Das ist total geil.
Ja, das glaube ich, das ist cool, das muss ich ausprobieren.
Ja.
Ja, aber die Kinder, wenn sie dann untergehen und so, weißt du, wirklich so auf rückwärts so liegen und dann so langsam reinsinken und dann geht irgendwann die Bälle auch übers Gesicht und das Kind ist komplett weg. Das ist so cool.
Mhm. Ja. Ja. Bei uns ist jetzt die Kleine auch mal mit drin und fand es auch schon irgendwie ganz gut. So ein bisschen sitzend und dann kippt es immer wieder irgendwie zur Seite und geht unter, und dann beschwert sie sich und dann setzt sie es wieder hin und da die Große immer Quatsch mit ihr macht, dann freut sie sich aber auch immer, dann, dass die da zusammen drin sitzen und lacht sich kaputt. Das ist echt gut.
Ja, meine Kinder freuen sich auch schon auf das Bällebad beim Bob. Wir werden ja bald beim Bob sein und sind schon voller Vorfreude. Ah, ich natürlich auch.
Du wirst auch Flachkörper reinmachen.
Genau.
Ja, meine saß ja mal in eurem Bällebad beim Stefan mit drin und hat es davon her irgendwie so sehr positive Erinnerungen gehabt und hat sich das dann halt auch gewünscht jetzt zu Weihnachten. Es hat also einen Eindruck hinterlassen. Ich dachte, Christoph, du hättest da auch schon mal drin gesessen beim Stefan.
Ich glaube, ich habe noch nicht drin gesessen.
Oder deine Kinder zumindest.
Meine Kinder, ja.
Die Kinder schon, ja, meine ich auch.
Ja. Meine ich auch.
Ja. Siehst du mal, im Vergleich bei uns lagen quasi von Anfang an alle Geschenke unterm Baum und schon am 23. Also wir hatten ja den Baum draußen stehen. Das weiß nicht, ob ich das hier erzählt, aber bei euch habe ich es auf jeden Fall erzählt.
Haben wir früher auch gehabt, ja.
Der stand quasi vor der Tür nur mit Lichtern dran und dann haben wir ihn reingeholt.
Kleine Kinder, das ist schon sinnvoll.
Und ja, es war auch schön. Es gibt halt ein schönes Licht auch im Zimmer dann. Man guckt so raus und da steht der Baum und leuchtet. Dann haben wir reingeholt gemeinsam und haben dann geschmückt und haben dann nach und nach Geschenke drunter gelegt, wo dann auch klar war, das ist für den Opa und das ist für den, das ist für die Oma und das ist für die Mama und so weiter. Gemeinsam mit der Großen, die Kleine mit einem halben Jahr, ist das noch alles ziemlich egal, außer dass man irgendwie Papier gut einspeicheln kann und so. Das ist also das Highlight. war ein Geschenk, es ist eingepackt, das ist das Beste, das Packpapier. Und dann von daher, es gab gar nicht so diese Situation so, jetzt geht's los, sondern es war die ganze Zeit alles da. Und von daher auch nicht so eine Aufregung oder so ein Hinrennen müssen.
Und wie gibst du da denn den Startschuss, wann die Sachen ausgepackt werden dürfen?
Quasi wenn das Licht am Baum an ist. Also die Oma war da und die haben dann in ihrem Zimmer gespielt und dann kam sie irgendwann raus, weil, weiß ich nicht, und dann war der Baum, hatte plötzlich Licht an. Also als wir ihn reingeholt haben, haben wir das Licht halt dann ausgehabt. Und dann war klar so, jetzt packen wir die ersten Sachen aus. Dann haben wir es aber auch so gemacht, quasi nicht alles aufreißen, sondern immer Reihe um, also nicht Reihe um, aber halt so nach und nach, dass irgendwie alle dabei sind, allen zugucken sozusagen. Ja. Also das war früher schon bei uns so. Das war irgendwie ein schönes Ritual, wenn quasi alle mitkriegen, was die anderen auspacken.
Ja, das ist schön, ja.
Ja.
Und bei euch, Raclette. Wie wird das gemacht? Mit dem Baum und dem Christkind?
Ja, wie die gesagt, die Kinder werden in ihr Zimmer geschickt, damit das Christkind kommen kann. Denn das ist scheu. Und dann werden die Geschenke drunter gelegt, dann werden die Kinder wieder gerufen. Christkind war da, schnell, kommt, das Christkind war da. bei uns wurde dann früher eine Glocke geschlagen, glaube ich, bei meinem Vater noch. Aber bei uns, wir rufen dann einfach.
Bei uns zu Hause auch.
Und das Problem beim Lucius ist tatsächlich, dass er sich dauernd umentscheidet, was er sich wünscht. Also das ist ziemlich anstrengend. Der wünscht sich,
das macht meine auch.
Ewig lang, ja, er möchte gern hier irgendwas Weltraum-Lego-mäßig und dann sagt er halt einen Tag vor Heiligabend, ja, übrigens, er wünscht sich total so ein Playmobil-Mac. Ich so, wie Mac? Ja, so wie ein Roboter, aber da sitzt einer drin. Wo ich mir auch dachte, woher weiß der denn, was ein Mac ist? Verdammt nochmal. Kleiner Nerd. Und wo ich dann versucht habe, klar zu machen, so, also ich weiß nicht, ob das Christkind so schnell noch reagieren kann, das ist eher unwahrscheinlich. Doch, ich wünsche mir das total. So, ja, super. Ja, aber er hat sich dann trotzdem total gefreut, er hat so eine Rakete von irgendeinem Lego-Substitut bekommen und war da hart begeistert, hat sehr zusammengebaut. Also der Mac kam jetzt erstmal nicht. Wahrscheinlich kommt er jetzt am einen Tag vor Silvester wieder. Er wünscht sich zu seinem Geburtstag, der ja am 2. Januar ist, auch jetzt unbedingt diesen Mac. Er freut sich total, dass er da ja wahrscheinlich diesen Mac kriegt. Bin ich sicher, dass sowas kommt. Mal gucken.
Das haben wir. Also, unsere Tochter ist normalerweise auch genau so ein heuriger Hase, der dauernd die Bestellung ändern würde. Aber dieses Jahr war das ja so, da hat ja bei uns diese Wichteltür, war ja bei uns aufgetaucht und der Wichtel hat hier gewohnt. Und der Wichtel hat sie dann irgendwann aufgefordert, sie möge den Wunschzettel malen, weil er müsste den ja, er wäre unter anderem dafür zuständig, den an den Weihnachtsmann zu überliefern.
Ihr habt das als Erziehungsmethode genommen, sehr gut.
Sie hat ihn dann gemalt, den Wunschzettel, er hat alles aufgemalt, was sie haben wollte und der Papa musste dann daneben schreiben, was das sein soll, damit das auch auf jeden Fall verstanden wird vom Weihnachtsmann, musste ich dann noch daneben schreiben, was diese Zeichnung bedeutet. Und dann hat sie den aber tagelang nicht abgeschickt. Also sie hätte den ja quasi in diesen kleinen Postkasten vom Wichtel stecken müssen. Und dann hat sie aber immer, der ist noch nicht fertig, sie muss dann nochmal, sie schickt den noch nicht ab. Und es ging dann 3-4 Tage, irgendwann hat der Wichtel dann in einem seiner Briefe auch nochmal nachgefragt, was dann jetzt mit dem Zettel ist. Und dann hat sie ihn irgendwann abgegeben. Und da war dann halt, der ist dann weg, der Zettel, ne? Den hat der Wichtel dann zum Weihnachtsmann übertragen. Also da geht dann nichts mehr.
Ja, ist vielleicht ganz gut, hast recht. Ja.
Weil sonst ist sie auch so mit allem Möglichen, wo sie dann sagt, sie hätte heute lieber gerne Nudeln mit Tomatensauce und dann machst du Nudeln mit Tomatensauce und dann hätte es doch besser Spätzle sein müssen. Ja, genau. Und dann ist es so, da dauernd werden irgendwelche Dinge geändert in allerletzter Sekunde, wo man denkt so, ich krieg einen Anfall. Ja.
Ja, und vor allem dann halt auch, also kurz vor Weihnachten war es halt so voller Vorfreude, so. Ja, er freut sich jetzt total auf diesen Mac, weil der hat sich den ja gewünscht und so. Wo ich mir auch dachte, so, den hast du dir vor 2 Tagen gewünscht. Ja, das kann nicht dein Ernst sein, dass du jetzt erwartest, dass du den bekommst. So, aber ja, Kinder halt. So ist. Ach übrigens, hier zu dieser Wichteltür wollte ich noch, habe ich glaube ich auch heute gehört, was du darüber erzählt hast. Ich habe das ganz viel in meiner Timeline dieses Jahr gesehen. Ich glaube, da gibt's irgendein Buch, das damit irgendwie, was das auch propagiert oder also irgendeine Belletristik Kinderbuch.
Okay, keine Ahnung.
Deswegen das ein harter Trend ist dieses Jahr.
Das kann sein, dass es ein ziemlicher Trend ist. In Social Media findet man auch sehr, sehr viel, wenn man da mal die entsprechenden Hashtags gibt. Wir hatten nur gelesen, dass das so eine Sache ist, die irgendwie so im dänisch, norwegisch, schwedischen Raum sehr verbreitet sei. Und hatten den Eindruck, also
meine jetzt irgendwie hier runter. Meine norwegischen Freunde machen das auch. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass es eher so, also dass es jetzt nicht ein neuer Trend ist, sondern dass es eher sowas ist, was es da halt gibt. Aber jetzt unter den Deutschen, so hier gerade Kindergartenmütter mit WhatsApp-Stories, jeden Tag Wichteldings. Also ich bin voll informiert, was Wichteltür angeht.
Ja, also man kann auch einfach super schöne Sachen machen. Also unser Wichtel hat viel Scheiß getrieben. Also von irgendwie morgens den Tisch fürs Frühstück schon mal decken und halt Fußspuren aus der Nutella hinterlassen über den ganzen Tisch drüber, was natürlich den Kindern enorme Freude bereitet, wenn da so Fußspuren von so einem kleinen Wichtel sind.
Aber mit Nutella, der dann ist doch ganz schön Sauerei, oder?
Ja, Mai, dann muss er den Tisch nochmal abwischen. Und so Sachen, dass er dann irgendwie Fußspuren hinterlässt zum Kühlschrank, oder so eine Mehlspur hat er in dem Fall hinterlassen. Und dann schaust du in den Kühlschrank rein und findest aber nichts. Es ist halt nichts anders als am Vortag. Sieht alles normal aus. Dann deckst du den Frühstückstisch und alles ist scheinbar normal. Die Kinder hören dann schon auf, sich zu wundern, was es jetzt mit dieser Spur zum Kühlschrank zu tun hatte, bis sie dann sich die Milch eingießen und die Milch ist halt rot oder blau oder sowas, weil da einfach mal Lebensmittelfarbe drin gelandet ist. dann hat der Wicht die Milch rot gezaubert und da müssen sie natürlich unbedingt probieren, ob die noch genauso schmeckt und vielleicht ist es ja jetzt Erdbeermilch. Nee, ist keine Erdbeermilch, schmeckt ganz genauso, ist halt einfach nur blau.
Würde ich die auch probieren, weil ich ja auch nicht sicher wäre, ob die wirklich genauso
schmeckt. Ja, genau. Auch neugierig. Und das, sowas macht er und dann einmal hat er dann auch wieder so eine Spur zum Kühlschrank hinterlassen, hat man aufgemacht und dann war da halt ein Plätzchenteig drin, den man dann nur noch backen muss. Und da hat er dann auch seine kleinen Backutensilien noch vor seiner Tür stehen gehabt, so alles war voller Mehl gekleckert, überall war es dreckig und so, aber es stand dann halt eine Schüssel mit Plätzchenteig im Kühlschrank und in dem Brief stand dann auch drin, dass er das in der Nacht für uns gemacht hat und dass wir dies dann bitte dann Plätzchen backen und vielleicht können wir ihm auch eins geben, er würde dann auch gern probieren. Und dann legen die Kinder ihm halt dann abends ein Plätzchen auf den kleinen Teller und sobald die Kinder im Bett sind, hast du halt gewonnen, dass du ein Plätzchen essen und dabei ordentlich krümeln musst. Musst halt ordentlich krümeln, damit am nächsten Tag da Spuren zu sehen sind, dass er das gegessen hat. Und so hast du immer abends dann noch was zu tun, wo du nochmal den Brief beantworten musst und dir irgendeinen Quatsch ausdenken musst, was der machen soll. Ich glaube, es würde helfen, sich übers Jahr hinweg schon mal irgendwo in irgendeinen Notizzettel schon mal 24 Sachen reinzuschreiben, weil manchmal saßen wir abends da und haben gedacht so, oh, dieser Wichtel muss auch noch irgendwas machen. Was kann der denn diesmal machen? Keine Ahnung. Ja, also heute Nacht zieht er aus. Also er war jetzt über die Weihnachtstage, über die ersten und zweiten Feiertag war er noch da. Da hat er jetzt sein Surfbrett gehabt. Das hatte ich euch, glaube ich, ein Foto geschickt. Weil er macht
Hallo, ist der Shaper?
Der macht jetzt erstmal Urlaub, weil Weihnachten ist immer anstrengend für den Wichtel und danach geht er jetzt erstmal surfen und da muss ich ein Surfbrett bauen, weil das stand dann vor seiner Tür rum und heute standen die Umzugskartons und heute Nacht zieht er aus, heute ist er dann weg. Aber er macht dann so Sachen wie eine Poolparty mit allen Kuscheltieren im Bällebad oder so. Also solche Sachen hat er auch gemacht. Er muss halt irgendwie kreativ sein. Meine Frau ist dann sehr viel kreativer als ich, aber ich habe dann auch so ein paar Ideen, habe ich auch beigesteuert. Sehr lustig.
Sehr schön. Bei dieser Gelegenheit sei übrigens ein sehr schönes Buch empfohlen. Ich glaube, es ist ein holländisches Buch eigentlich. Ich habe es auf Norwegisch. Ich kenne es aber aus meiner Kindheit auf Deutsch auch. Es gibt es also auch auf Deutsch. Das nennt sich das große Buch der Heinzelmännchen. Und da ist in sehr schönen Bildern mit sehr viel, also so ein Pseudo-Doku-Sachbuch für Kinder, so über das Leben der Heinzelmännchen, so mit so Querschnitt durch deren Wohnhöhle und was die so essen und was die so draußen machen und was ihre natürlichen Feinde sind. Und es ist wirklich sehr, sehr schön. Also sei euch hier empfohlen für eure Kinder. Das große Buch der Heinzelmännchen. Von Huygen ist das. Huygen.
Ich habe das jetzt gerade gegoogelt und bin irgendwie auf der englischen Wikipedia-Seite gelandet. Und das einzige Foto, also es ist ein Coverbild da, und das einzige Foto, was da drin ist, ist eine Flasche von einem Gnome-Gin, der auch irgendwie da mit dem Buch zu tun hat.
Was? Ja, interessant.
Ja. Das kann ich mir.
Ja, nee, aber das haben wir als Kinder schon immer damals auf Deutsch noch gelesen und das ist wirklich süß, wo dann irgendwie so dargestellt wird, wie die eben wohnen, wie die in ihren Alkoven liegen und die irgendeine Maus als Haustier haben und lauter so Kram. Also wirklich sehr, sehr süß. Ja, und ich habe das damals in Norwegen eben auch gefunden, auf Norwegisch, und habe das dann da gleich mitgenommen nach Deutschland. Und wenn ich es jetzt meinen Kindern vorlese, dann muss ich es ihnen auf Norwegisch vorlesen, beziehungsweise dann eben ins Deutsche übersetzen, weil ich habe das deutsche Buch gar nicht mehr. Ich glaube, das ist bei meinen Eltern oder so. Das macht aber nichts.
Okay.
Genau, eine Sache, die ich noch ergänzen wollte zum Thema Bescherung und so. Wir haben ja Schweizer Verwandtschaft, die uns ja auch hört, hiermit gegrüßt, zu wiederholten Male. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das wurde erzählt in der Familie, dass die Bescherung am 25. morgens erst machen, weil wenn die Bescherung am 24. ist, dann schaffen es die Kinder nicht abends sich zu beruhigen und ins Bett zu gehen zur vernünftigen Zeit, weil sie so aufgeregt sind von den Geschenken. Deswegen müssen die es am 25. morgens machen. Sodass, wenn sie praktisch so ähnlich wie bei Nikolaus, so oder wie
es
bei uns früher war bei Nikolaus, ja. Ja, genau. Oder wie in Amerika, ja. Dass unsere, dann morgens die Geschenke da sind.
Passend dazu, unsere Kinder lagen um 19.10 Uhr im Bett. Schlafend.
Bei uns war es eher 22 irgendwas.
Ja, aber uns war es auch später.
Bei meinem Bruder war es 3, hat er erzählt.
Oh Gott, ist ja krass. 3? Wie kann denn das sein? Da würde ich dann sagen, so, okay, dann bleibt halt wach und ich gehe jetzt schlafen.
Genau,
so.
Spielt weiter, ich geh mal schlafen.
Sorry, also 3 Uhr gebe ich mir nicht. Nicht mal an Silvester.
Nicht mehr. Es gab Zeiten, na egal.
Na, kaum. Kann man auch an 2 Händen abzählen, wann wir so lang wach waren.
Zeiten, jetzt mega Überleitung. Da haben wir weniger gebogen.
Das ist auch schon lang her.
Vor allem an Weihnachten.
Nee. Spick. Ja, nee, ist ziemlich unspektakulär, weil wir an Weihnachten zwar, wird ja viel gefressen, aber auch weniger Mahlzeiten. Also wir haben es eigentlich jetzt geschafft, an jedem Weihnachtsfeiertag eigentlich nur 2 Mahlzeiten zu haben. Das heißt, meist das Mittagessen wegzulassen oder so eine Art Brunch, kleines Brunch, wodurch ich voll im Rahmen geblieben bin. Ich habe heute Morgen 77,4, also total in Ordnung. Das heißt immer noch nicht auf Abnehmkurs wirklich, aber auch nicht auf Zunehmkurs, sondern so, was ist 77,4, 5,5 abgenommen jetzt, also immer noch okay. Ich habe über die Weihnachtsfeiertage keinen Gramm zugenommen. Also ich habe zwar am Heiligabend dann abends, das ist das Problem, wenn man ein bisschen Alkohol trinkt, dann ist man halt auch enthemmt und fängt an Plätzchen zu fressen und so, und dann hat man halt ruckzuck sein Soll erreicht, aber es hat nichts ausgemacht, also alles okay. Wir gucken, wie das weitergeht.
Nicht schlecht.
Ja, sehr gut.
Ich habe definitiv zugenommen, bin ich mir sicher.
Meine Mutter hat ja kurz vor Weihnachten noch eine fette Magen-Darm-Grippe gekriegt. Die hat ja, die macht ja auch die gleiche App wie ich, also auch diese Yasio-App. Also
die hilft doch.
Und die
beim
hat halt Magen-Darm gekriegt. Ja, total. Hat dann so irgendwie 4 Tage vor Heiligabend hat sie mit mir telefoniert und hat so gesagt, ja, nee, sie, ja, noch total, kann nichts bei mir behalten, aber also was die App angeht, es läuft super. Ich muss das dann nur halten. Ich bin jetzt bei -8,5. Ja, das ist beneidenswert.
Ja, aber Magen-Darm-Grippe möchte man ja auch nicht haben. Also
Nee. Ja, vor allem, das hält man ja nicht. Es geht dann ja gleich wieder 3 Kilo hoch. Aber naja. Kann man sich auch mal über eine Magen-Darm-Grippe freuen. Ist auch schön.
Ja, man muss in allem das Positive sehen.
Bevor jetzt die Geschichte kam, hatte ich mir die Überleitung schon zurechtgelegt, wo wir gerade übers Essen reden. Aber das passt ja jetzt gar nicht.
Wo wir gerade über das Kotzen reden.
Es ging ja davor ums Essen. Der Bob, du hast eine neue Küche aufgebaut oder so, was du erzählen wolltest?
Ja, nicht die ganze Küche. Ich habe mir jetzt mal, meine Frau hat irgendwie, der ist so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen und dann haben wir überlegt, ob wir noch Urlaub machen sollen zwischen den Jahren. Und dann hat sie spontan beschlossen, Urlaub, das ist jetzt blöd bei den Inzidenzen und wo will man überhaupt hin und so kurzfristig und so. Und dann hat sie eine andere Idee gehabt und hat gesagt, so, fahr doch mal zum IKEA und kauf doch endlich mal Küchenoberschränke. Offensichtlich gibt's da zwei Möglichkeiten, dieses Decke auf den Kopf fallen Thema abzuwälzen. Entweder man muss raus oder man muss irgendwas umbauen. Und wir sind dann bei Umbauen gelandet und Küchenoberschränke war das Thema. Also bin ich zum IKEA gefahren am dem Montag jetzt, also 27. Und ich muss sagen, das war erstaunlich. Der IKEA ist sich auf seiner Homepage nicht ganz einig, wie lange er denn offen hat, was ich schon mal das erste Faszinierende fand. Google Maps und die Öffnungszeitenseite von IKEA behaupten, 21 Uhr wird zugemacht, aber die Startseite von IKEA behauptet, wenn man einen Markt auswählt, oben rechts in der Ecke, dass um 20 Uhr zugemacht wird. Und dann ist man sich halt so ein bisschen unsicher und denkt sich, was denn jetzt, 20 Uhr? Jetzt ist es 19.30 Uhr, wenn ich jetzt losfahre, 20 Uhr wird ein bisschen eng. 21 Uhr schaffe ich aber noch. Und dann habe ich die Hotline angerufen und da wird auch 21 Uhr gesagt. Aber wie gesagt, die Homepage behauptet oben rechts in der Ecke Frankfurt 20 Uhr. Und vielleicht hat das auch dazu geführt, dass ich den IKEA so leer erlebt habe, wie ich das noch nie zuvor erlebt habe. Das ist wirklich beeindruckend gewesen. Also ich bin an der Tür dann 2G kontrolliert worden von so einem Sicherheitstyp. Wenn der Türsteher in der Disco wäre, würde ich sagen, in den Club gehe ich lieber nicht. Wirklich so von oben bis unten tätowierter Stirnacken-Typ aus irgendeiner Hells Angels-Kombo oder so. Keine Ahnung, wo ich den hinstecken würde. So sah der aus. Aber der war ganz nett. Mein Ausweis wollte er nicht sehen. Er hat nur den Barcode gescannt, aber immerhin gescannt, nicht nur angeguckt. Und hat dann, jo, okay. Und dann durfte ich rein. Und dann war ich wirklich in diesem IKEA und es war wie ausgestorben. Ich habe ein Video gedreht, das kann ich euch nachher mal schicken, wie ich durch die Kinderabteilung laufe und wirklich so oben in dieser Möbelausstellung und du gehst in dem Video gehe ich glaube ich um 4 oder 5 Ecken, immer so diese Gänge machen ja immer so 90 Grad Abbiegungen und ich gehe um 4 oder 5 von diesen Ecken und du triffst keine einzige Person in all diesen, in der gesamten Ausstellung. Also ich hätte das vielleicht auch für 10 Ecken filmen können. Ich bin dann halt erst auf die Idee gekommen. Ich habe bin noch nie so viel Weg gelaufen in einem IKEA, ohne einem Menschen zu begegnen. Es war außerweltlich irgendwie. Und habe dann nur schnell 3 Oberschränke für unsere Küche gekauft und die dann montiert. Und ich das ist so mein Enemy. Habt ihr schon mal Oberschränke montiert, so an Schienen aufgehängt und so?
Oh ja, habe ich schon gemacht, ja. Ich habe mir sogar schon mal irgendwie von der Wand dann wieder runtergebrochen.
Ja, das ist genau meine Furcht, die da immer irgendwie reinspielt, dass das irgendwann mal passieren wird.
Oh Gott. Und zwar mit einem riesigen Krach. Man liegt im Bett und plötzlich riesiger Krach aus der Küche und der Schrank ist mit Geschirr runtergebrochen.
Oh, hör auf. Wow. Wie kriegst du das? Da ist auch ein Riesenloch dann in der Wand, oder?
Ja, klar.
Oh Gott.
Oder war das noch?
Ja, genau solche Sachen. Also, das ist so die super Angst, die da dabei ist. Aber genau. Was ja auch noch passieren, also du montierst die Dinger und wenn man die einzeln montiert, so jeden einzelnen Schrank mit einem Dübel und oder zwei Dübeln und oder drei meinetwegen oder keine Ahnung und entsprechenden Schrauben an die Wand schraubt, dann wie richtest du die dann aus? Ja, dann ist das am Ende nicht eine Linie oder dann ist das schief oder die schließen nicht so richtig aneinander ab, dann ist das so ein Spalt dazwischen oder so. Jetzt werden die von IKEA kannst du auch an einer Schiene montieren und das ist natürlich dann zu empfehlen, wenn du mehrere Schränke hast und das funktioniert auch ganz gut. Und das war so, Oberschränke sind immer so mein Angstgegner gewesen. Ich habe es noch nie gemacht vorher und hatte mir das immer so vorgestellt, als da kann eigentlich hat nur alles Mögliche schief gehen. Hat man ein bisschen gemerkt.
Jedes Mal, wenn wir bei euch sind, sagen wir hinterher so, also die bräuchten einfach ein paar Oberschränke.
Ja, und jetzt habe ich das gemacht und tatsächlich hat das einfach wunderbar geklappt. Die hängen da, die sehen top aus, alles gerade, alles in Lot, alles top Abstände. Überhaupt kein Problem, sieht aus wie vom Küchenbauer.
Wahrscheinlich, wenn wir diesmal wegfahren, sagt die Theresa dann so, die bräuchten einfach ein bisschen mehr Oberschränke. Ja, oder wie viel sind's?
3.
3, okay.
Man könnte da jetzt mit viel Fantasie noch 2 oben drüber hängen, weil ich habe ja Deckenhöhe, habe ich ja, aber
Ja, aber da kommst du doch nicht vernünftig dran, das doch.
Ja gut, man hat ja auch so Sachen, die man eher super selten braucht. Also wenn da ganz oben, weiß nicht, der, ja, der Dampfgarer, den hatten wir im Vorgespräch, oder der Entsafter oder irgend so, weißt du, so Zeug halt, wo du einmal alle 6 Monate ran musst oder so, dann hole ich halt mal einen Hocker und kletter da hoch. Also ja, das würde schon gehen. Ich hätte schon Zeug, was ich da
reinstelle. Kannst auch einen Keller schleppen, oder?
Ja gut, das ist aber schon nochmal ein Unterschied. Bei dir ist Keller eine Treppe runter, bei mir ist Keller Fahrstuhl fahren und Türen aufschließen und Zeug.
Ja, okay.
Schuhe anziehen. Also
Hose anziehen, also, das ist das Schlimme.
Ja, sowas, genau. Ja, also ich hätte schon noch Sachen, die ich da reinstellen würde, die ich echt selten brauche, die man da oben reinmachen könnte. Nee, aber also wie gesagt, IKEA zwischen den Jahren, spätabends, nach der Uhrzeit, die IKEA auf seiner Homepage oben rechts ansagt, wo die Leute offensichtlich... Ja, das Geile war ja auch,
der Grund sein.
Nachdem wir diese Verwirrung mit dieser Uhrzeit hatten, war ich dann im IKEA gewesen und laufe da gerade so rum und versuche irgendwie die Küchenabteilung zu finden, wo ich meine Bestellung da zusammenklicken muss. Und dann kommt eine Ansage... Die vorgehende Ansage habe ich nicht gehört, aber die Ansage sagte dann, sehr geehrte Damen und Herren, Entschuldigung für die letzte Ansage, natürlich schließen wir unser Haus erst um 21 Uhr, Sie haben daher noch fast eine Stunde Zeit zum Einkaufen, und ich denke mir, aha, die sind sich hier also auch nicht einig, die Homepage sagt, dass sie nicht wissen, wann sie zumachen, und die Durchsagen im Laden sagen auch, dass sie wissen, wann sie zumachen, ja. Und insofern ist das offensichtlich eine generelle Verwirrung dort. Und dann kann man da ganz entspannt, als letztes Mal, als ich davor im IKEA war, war an einem Samstag. Das war sozusagen zwei diametral sich gegenüberstehende Erfahrungen. Und die hier war deutlich angenehmer. Es war schon irgendwie toll. Mit so wenig Menschen.
Gut.
Ja. Küche gebaut. Jetzt neu mit Oberschrank.
Cool. Ich bin sehr gespannt.
Ich habe keine Griffe gekauft, weil ich noch irgendwo Griffe im Keller habe. Die muss ich noch suchen. Und jetzt habe ich das...
die nächsten 5 Jahre.
Nein. Das Tolle ist, jetzt haben wir diese Schränke da aufgehängt ohne die Griffe. Und jetzt haben wir die mal so angeschaut und haben die so aufgemacht und haben dann festgestellt, die gehen auch ohne Griffe problemlos auf. Also du kannst die einfach so an dem Holz quasi anfassen und aufmachen. Das geht auch total easy. Und es sieht halt super clean aus ohne die Griffe. Also ja, wir sind jetzt fast am Überlegen, ob wir das absichtlich ohne Griffe lassen, weil es einfach sehr, sehr elegant und glatt aussieht so und es problemlos aufgeht ohne die Griffe. Du brauchst die eigentlich nicht. Ja, mal sehen. Stimmt. Vielleicht überlegen wir uns das in 2 Wochen anders und machen dann doch noch Griffe dran, aber also wir sind jetzt fast darauf und dran zu sagen, dass die im Keller, egal, brauchen wir nicht.
Also insofern überlegen, ob man an der Tür innen eine Kante anfräst oder sowas. Also wenn das voll ist.
Innen?
Ja.
Ach so, meinst du, dass da unten so ein...
Nur.
Also ich habe die jetzt beim Einräumen schon bestimmt 10, 15, 20 Mal auf und zu gemacht. Das brauchst du nicht. Also geht problemlos so.
Warum?
Ja. Ja. Und es sieht halt sehr ordentlich aus, dadurch, dass da nichts drauf ist. Das ist so eine weiße Fläche.
Schon cool, ja.
Also ich meine, diesen Look gibt's ja durchaus. Du kannst ja dann so diese Drucktaster... Öffner-Dinger kannst du ja auch machen.
Nicht unüblich.
Da ist es ja nicht anders dann.
Das könntest du ja, wenn es dich irgendwann stört, auch noch überlegen.
Genau.
Ja. Die Dinger kannst du ja auch getrennt, glaube ich, kaufen. Auch, glaube ich, sogar bei IKEA.
Was wir tatsächlich auch bei einem Schrank haben, wo das komplett unsinnig ist, nämlich der Schrank über dem Ofen. Und da ist daneben, also links daneben ist da ja eine Aussparung, da ist ja eine Arbeitsplatte und so. Das heißt, wenn man den Schrank aufmachen will, dann betätigt man in der Regel, ich glaube, also niemand von uns betätigt da diese Drucksensor-Dings, was du eben beschrieben hast, obwohl es da hinterlegt ist, sondern man greift einfach links an den Schrank und zieht einfach die Tür so auf, so wie du es wahrscheinlich jetzt auch machst, Bob, ohne Griff, gell? Das heißt, man macht das nie, dass man dagegen tippt und keine Ahnung, da hat einfach der Küchenbauer nicht nachgedacht, dass das eigentlich unsinnig ist. Also hätte man sich sparen können, diesen Druck-Dings, wie auch immer.
Ja.
Ja, aber manchmal merkt man es erst hinterher, was man braucht oder was sinnvoll gewesen wäre oder ob da ein Griff nötig ist oder eben auch nicht.
Ja. Oder man kann man noch so viel vorplanen.
Ja.
Ja, wahrscheinlich sind Küchen so iterative, aber dann, man macht sie dann halt erst neu, entweder nach 20 Jahren oder so, oder halt, wenn man umzieht. Und dann ist aber wieder ein anderes Raumlayout und dann hast du auch wieder so die ganzen Lessons learned von den letzten Wohnungen, die passen dann nicht so richtig und dann baust du doch wieder was anderes und hast dann auch wieder andere Probleme. Aber naja, irgendwie geht's immer weiter.
Nun gut.
So.
Haben wir noch ein Thema?
Ja. Der Stefan, der hat noch was, der möchte noch schalten und walten und spielen.
Spielen vor allen Dingen. Ich hatte ja vor ein paar Sendungen mal über die Switch-Konsole und die Spiele darin berichtet, die ich bei meinem Cousin, mit meinem Cousin gespielt habe. Und ja, jetzt habe ich mir versehentlich so eine gekauft, selbst geschenkt, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Und nee, ich hatte es eigentlich schon die ganze Zeit vor und irgendwann habe ich gesagt so, ach, jetzt ist der Tag. Und ja, also für mich war und ist nach wie vor der System Seller Good Job. Ich glaube, da hatte ich auch beim letzten Mal schon drüber erzählt, wo du eben ins Büro deines oder in das Office-Gebäude deines Vaters gehst und da versuchen musst mitzuarbeiten, aber gleichzeitig ein riesiges Chaos veranstalten kannst. Und das ist einfach insbesondere in der Zwei-Spieler-Partie sehr, sehr lustig. Und habe jetzt zu Weihnachten von meinem Cousin noch das nennt sich Stardew Valley bekommen. Er hat es mir so verkauft, ja, das ist so ein Spiel, da hast du so eine Farm und dann musst du so Sachen anbauen. Und sein Freund steht neben ihm so, du verkaufst das jetzt gerade nicht richtig gut.
Nee, das klingt wie Farmville.
ist in ganz, ganz kleinen Teilen so ein bisschen, weil du so ein bisschen Micromanagement schon machen musst, dass du irgendwelche Sachen anbaust. Also ich bin jetzt noch relativ am Anfang, aber du bist halt in so einer Dorfgemeinschaft eingebunden und läufst dann wieder ins Dorf und dann musst du die Sachen kaufen, dann musst du mit den Leuten reden und dann musst du Missionen erfüllen und dann musst du irgendwie dein Grundstück freihacken. Da ist irgendwie ganz viel Holz und Steine drauf und es sieht alles so ein bisschen aus wie Zelda. Also wie das früher, Zelda früher aussieht, sah. Und ja, es ist auf eine sehr angenehme, nerdige Art so ein kleines Spielchen. Und was wohl das Highlight ist, das haben beide Cousins dann erzählt, das kann man eben auch als Multiplayer spielen. Und dann hast du halt mehrere Farmen in der Umgebung und kannst untereinander handeln und dich unterstützen oder sabotieren oder Quatsch machen. Und ja, sehr unterhaltsam. Jetzt natürlich die Frage an unsere Hörer,
Geht das an einer Switch dann mit mehreren Controllern oder wie?
Genau, du kannst es zu zweit an einer spielen oder wenn du in einem Raum bist, kannst du es halt mit mehreren Switches zusammenspielen, aber das ist halt nicht so oft, dass man natürlich da sich, also sie haben es wohl eine Zeit lang gemacht, dass wir haben uns immer Dienstagabend getroffen und dann haben wir das gespielt, irgendwie 3 Stunden oder 5.
Früher haben wir PCs mit Röhrenmonitoren irgendwo in irgendwelche Garagen geschleppt und da gezockt wie die Blöden.
Genau, und jetzt nimmst du halt so ein kleines Handgerät mit und
Dingsi, ja, genau.
Ja. Das ist echt, also das ist wirklich cool. Ja, also vom Faktor ist auch. Also ist schon sehr angenehm. Ich habe es jetzt seit gestern. Heute ist Dienstag, ja, seit gestern, seit Montag. Ja, und macht schon viel Spaß. Das angesprochene Obra Dinn, das hatten wir, glaube ich, auch kurz besprochen, Bob. Habe ich mir auch schon gekauft, aber habe ich jetzt noch nicht groß angespielt, aber da gab es irgendwie gerade einen Rabatt und dann dachte ich, ach ja, willst du eh haben, dass dieses Erforschungsspiel, wo du rauskriegen musst, auf dem Schiff, was da, also da kommt ein Schiff an mit voll von Leichen und musst rausfinden.
Dieses gestreifte, ne, dieses schwarz-weiß.
Komplett in schwarz-weiß, genau, also wirklich nur schwarz-weiß und keine Graupixel. Ja. Genau, deswegen jetzt nur die Frage an unsere Hörer, deswegen habe ich das überhaupt angesprochen. Gibt es noch ein Switch-Spiel, wo ihr sagt so, boah, das ist das Allergeilste, das muss ich mir unbedingt angucken. Und insbesondere gibt es irgendwelche Spiele, die ihr mit euren Kindern spielt. Also Moment, also ich habe es ihr jetzt einmal gezeigt, so wie, ich weiß nicht, wer das erzählt hat. In irgendeinem Podcast habe ich das gehört, wo der Vater mit seinen Kindern gespielt hat, die auch noch zu klein dafür waren. Die haben dann einfach einen Controller in die Hand gekriegt, der aber nicht an war, und haben dann halt einfach eine Figur nicht gesteuert und waren aber voll dabei und haben Tasten gedrückt. Und das hatten wir heute Mittag auch so. Und das fand sie schon richtig gut, dass sie dabei sein durfte.
Cool.
Also ja. Ein Freund von mir spielt mit seinen Töchtern, die sind allerdings 5, also ein bisschen älter,
ja.
Spielt Mario Kart.
Okay. Ziemlich
begeistert.
Ja. Ja, ich glaube, wenn man Nintendo hat, dann muss man auch irgendwann mal ein Mario-Spiel haben.
Ja, da kommst du jetzt nicht drum rum. Ich glaube, Mario ist jetzt gesetzt, oder? Bei Switch-Besitzer.
Ja, vermutlich. Spätestens, ja. Wenn einer von euch das nächste Mal da ist, wird das vielleicht passieren oder so. Ja, also, gibt es Switch-Empfehlungen? Ich würde mich sehr freuen.
Spielst du im Moment mit dem eingebauten Display oder am Fernseher?
Mit dem eingebauten Display, weil gestern Abend hatte ich es irgendwie noch gar nicht alles angeschlossen, und ich hatte ja gestern Abend auch Bond geguckt, und dann bin ich irgendwie um 11 nach Hause gekommen, und dann hatte ich jetzt auch nicht groß Lust, da noch dann alles zu verkabeln und anzuschließen.
Bond hattest du auch auf einem kleinen Display geschaut, oder was?
Nee, jetzt habe ich auf dem großen geschaut. Jetzt habe ich aber meinem Vater geschaut. Oh, dessen Fernseher ist, glaube ich, 6 Jahre alt oder so. Mhm. Und ist halt einfach so viel besser als unsere. Ich saß da so, oh Mann, so ein Schwarz könnte man zu Hause haben und so eine Auflösung. Und, oh, weil es war mein Apple TV angeschlossen. Also es war so, Apple TV mitgebracht, eingeschöpft, so, oh, Gieß, sieht das gut aus. Wieso? Das ist doch, was meinst du?
So sieht es doch immer aus.
Ja, unser Fernseher.
Also das ist eine gute Idee. Ich müsste mal bei meinem Vater mal Filme gucken gehen.
Ja. Mein Fernseher ist, da bin ich 2003, vielleicht 2004 oder so, habe ich den gekauft. Also der ist halt, und wahrscheinlich da schon nicht das High-End unten rechts Modell, sondern
ist schon ganz schön lang her, ja.
Ja, genau. So HD-Ready oder sowas.
Ach Gott, echt? Noch nicht mal Full HD?
Oh Gott.
Ja. Oh Gott, das ist ja fies. Ja.
Ja. Wobei auf der anderen Seite natürlich, viel, was ich im Moment gucke, ist halt Football. Und da bezahle ich halt auch nicht für die HD-Bildschirme, deswegen, also für die HD-Stream. Das kostet, glaube ich, irgendwie extra, wenn du da irgendwie Pro7 HD gucken willst. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm, dass das alles gar nicht so scharf ist, dass es so unscharf ist.
Das heißt, du fährst echt besser, entsprechend Sachen auf dem iPad guckst oder so, oder auf dem iPhone. Da sind mehr Pixel als auf dem Fernseher.
Ja.
Ist ja bitter. Ich dachte schon, ich bin hinten dran mit meinem Full-HD-Fernseher, weil ich kein 4K habe.
Oh, krass. Nee.
Ja, beide kein 4K, das kann ja wohl nicht wahr sein. Es kann wohl nicht sein, dass ich den höchst aufgelösten Fernseher von uns habe. Wie gibt's denn das?
Aber wir gucken auch deutlich weniger als ihr. Weißt du, das letzte Mal, dass wir was zusammen geguckt haben, war Ted Lasso im Mai.
Okay.
Hm. Ja.
Also hier wird irgendwann 4K einziehen, aber weil mein Fernseher langsam anfängt zu sterben. Aber
das ist gut.
Das ist eigentlich ein 3D-Fernseher auch. Also 55 Zoll Full HD 3D. Die 3D-Funktion.
Und wie oft hast du es genutzt, 3D?
Zweimal.
Oh.
Nee. Ich finde die Brillen nicht mehr, keine Ahnung, wo die sind. Das ist total Bullshit, das braucht man nicht, aber der hat so ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung. Also es gibt eine so eine Zeile senkrecht runter, wo die Hintergrundbeleuchtung manchmal nicht mit angeht. Dann machst du den Fernseher an, und es scheint irgendein thermisches Problem zu sein, weil es gibt sich mit Hitze, also mit Zeit. Dann machst du ihn an, und dann hast du einfach so einen senkrechten dunklen Balken. Es ist nicht so, dass da nichts zu sehen ist, es ist einfach nur dunkler. Und wenn das passiert, dann muss man ihn einfach 10 Minuten laufen lassen, dann nochmal außen wieder anschalten, und dann ist das meistens weg. Das heißt, bei uns ist es immer so, wenn wir abends einen Film gucken wollen, dann machen wir den Fernseher an, und dann ist es so 50-50, so hat er den Streifen oder hat er den Streifen nicht. Und wenn er den Streifen hat, dann Okay, lass mal noch Chips holen und irgendwie einen Wein aufmachen und Käse und irgendwas. Und dann, wenn man die Vorbereitungen fertig hat, so nochmal aus, wieder an. Okay, Streifen weg, jetzt können wir gucken. Und wenn der Streifen weg ist, dann kommt er auch nicht. Also dann kannst du den ganzen Film, dann kannst du 5 Filme hintereinander, ist kein Problem. Und man gewöhnt sich ja an solche Probleme, die so ein Fernseher irgendwie hat und lebt dann einfach damit. Und in den letzten Wochen beobachten wir jetzt irgendwie so die Tendenz, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn man ihn anschaltet, dass der Streifen da ist, scheint nach oben zu gehen. Also früher war das so,
echt selten. Es wird doch Zeit für einen neuen Fernseher.
Und irgendwann wird er dann vielleicht doch mal sterben. Ja, ich hatte ja gehofft, dass ich irgendwie meinen Vater nochmal einen neuen kaufe und ich seinen erben kann, aber 84 Zoll 4K ist wirklich komplett übertrieben, ich glaube. Würde meine Frau auch einfach sagen, nein.
Ihr sitzt doch irgendwie 1,5 Meter vom Fernseher hinweg, oder? Also naja, kannst du doch, wenn es noch keine Fernbedienung gäbe, kannst du doch mit dem Fuß fast noch umschalten, oder?
So nah sitzen wir nicht dran. Ich glaube, du hast gerade eher Timo Hetzel im Kopf, der sitzt so nah dran an seinem Fernseher.
Wenn man die langen Marfan-Füße von Bob hat, dann schon.
Nice. I see what you did there. Nee, also wir sitzen relativ nah dran, vielleicht 3 Meter oder so. Aber ich finde, bei 55 Zoll, ich könnte schon noch ein Stück näher sitzen. Also manchmal gucke ich, wenn ich alleine Film gucke, setze ich mich manchmal vors Sofa auf den Boden. Bin ich einfach noch so ein Stück näher dran. Aber auch dann komme ich mit den Füßen nicht an den Fernseher. Also komme ich nicht mal mit den Füßen an den Schrank, wo der draufsteht. Also das, so nah ist es doch noch nicht. Aber 84, also mein Vater, dieser Fernseher, wenn du in sein Wohnzimmer reinkommst, du gehst in dieses Wohnzimmer rein und dann ist da einfach so eine Wand, so eine Bildwand, an die, was ist das? Wo kommt das her? Und ja, also da hat er echt übertrieben.
Ja, aber wenn dir das doch Spaß macht und du
ja,
Gefallen dran hast, ich sehe
ja,
das auch.
Ich krieg's dagegen.
Also wenn wir mehr schauen würden und da auch intensiver Freude mit hätten, könnte ich mir vorstellen, dass man da auch was richtig Großes hinstellt an die Wand bei uns. Aber ja, wir gucken halt echt so wenig. Es lohnt sich wirklich kaum.
jetzt zockst du dann vielleicht mehr. Das ist ja auch ganz
nett. Ja. Ich will mir auf keinen Fall beschweren. Das ist halt im Moment so. Ja. Ich werde dann berichten, wenn ich nochmal neue Spiele gefunden habe. Ich habe auch gesehen, dass die GTA, die alten 3, San Andreas und Miami oder so, glaube ich, nochmal veröffentlicht haben.
Vice City hieß es.
Oder Vice City, ja. Ich meine, die 3 haben sie auch. Und ich glaube, das gibt es sogar jetzt auch für die Switch.
Gibt es ja auch fürs iPhone.
Ja, aber da ist so Spiele da drauf spielen, das finde ich schon anstrengend.
Ja, finde ich auch. Ja gut, ich glaube, das iPhone ist tatsächlich die falsche, also iPad wäre dann die richtige Plattform. Und du kannst ja einen Controller dran machen, dann ist es ja auch nicht viel anders als die Switch.
Ja, dann, ja,
hast größere einen Controller Bildschirm in der Hand und mit einem 12 Zoll iPad siehst du ja sogar besser als auf der Switch.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, da geht es dann schon.
Ist dir der Brandy runtergefallen, Christoph?
Nee.
Nö,
alles gut. Fuß gegen meinen Eiseimer geknallt. Ach so. Ja. Der Eiseimer steht hier unten und ich bin mit dem Fuß dagegen. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, in Bezug auf Apple Arcade und vielleicht für dich jetzt auch mit der Switch ganz, ganz gute Idee wäre, ich bin nochmal so ein bisschen durch alte Fanboys-Folgen durchgegangen. Weil die empfehlen ja schon immer sehr, sehr viel und haben halt auch Kapitelmarken in ihrem Podcast und teilweise in den Kapitelmarken auch in Klammern stehen, für welche Plattformen das jeweils ist. Und da kann man dann einfach mal so über die Homepage drüber und kann sich gezielt nur die Sachen anhören, die für die korrekte Plattform sind. Und manchmal erinnert man sich dann auch so, ah ja, das habe ich gehört, ah ja, das ist nichts für mich, weiter, zack, und nächste Kapitelmarke. Und manchmal findet man dann halt auch was, wo man nochmal genauer hinhört. Ob es dann am Ende dazu führt, dass man spielt oder nicht, steht dann nochmal auf einem anderen Blatt. Aber da ist halt sehr viel Content, der in die Richtung geht.
Ja, das stimmt. Das ist ein guter Hinweis, danke. Vorher war das ja so welche Plattform Switch? Nee, weiter. Das nehmen wir.
Ja, genau. Ja. Gut.
So.
Dann kommen wir zum Ende dieser Sendung. Und
der spannende Einzige, Moment.
Was noch fehlt, ist ein Film für die kommende Woche. Herr Perner ist dran.
Disney Plus?
Ja. Nee,
Nee.
Netflix?
Oh.
Klang vorhin so, gell?
Ja.
Ja, ich habe momentan so drei Filme, die ich gern vorschlagen wollte, aber es ist jetzt einer, den will ich jetzt sehen, weil der ist jetzt, und der passt auch so gut zum Jahresende oder zum beginnenden Jahr wieder, zum Ende von allem. Und zwar den neuen Film von Adam McKay, Don't Look Up.
Der ist bei mir auch auf der Liste.
Das dachte ich mir vorhin.
Als du also gesagt hast, den hätte ich heute auch vorgeschlagen, wenn ich dran gedacht
hätte. Genau. Habe ich vorhin schon dran gedacht, als du gesagt hast, ja, den schnappt mir. Ich habe auch gerade einen, aber den schnappt mir bestimmt wieder jemand weg. Aber ich dachte, ja, könnte passieren.
Jupp.
Ja, hiermit passiert.
Ist aber omnipräsent im Moment so in Social Media, ja, oder? So auf Instagram oder so, kannst du ihm nicht entgehen im Moment.
Ich habe Instagram gelöscht, ihr glaubt gar nicht, wie entspannt das ist. Also ich kriege natürlich auch nichts mit, was ihr so postet. Aber
es ist kein Verlust.
Neulich hast du irgend sowas Ähnliches so eine Andeutung dazu auf Twitter irgendwo geschrieben. Da habe ich noch gedacht, habe ich das jetzt richtig verstanden? Hat das Instagram gelöscht?
Ja. Also nicht mein Account, sondern einfach nur die App.
Ja.
Das ist so, wie du es auch schon mit Twitter und Facebook gemacht hast, oder?
Ja, mit Facebook vom Handy, genau. Und ich hatte da auch eine ganze Zeit lang Instagram gelöscht und dann hatte ich es wieder und dann habe ich mich so oft ertappt, wie ich abends irgendwie ins Bett gegangen bin und gedacht habe so, jo, die letzten zwei Stunden hast du damit verbracht oder eine Stunde hast du damit verbracht, durch Instagram zu scrollen. Das ist halt Quatsch. Da könntest du auch zumindest noch eine Folge von irgendeiner Serie geguckt haben und dann hättest du was für einen Sneakpot zu besprechen. Und dann habe ich es gelöscht.
Ja. Er denkt immer ans Team.
Ja, jetzt habe ich mir eine Switch gekauft, was natürlich nicht klug ist.
Ich habe vorhin, als ich auf euch gewartet habe, beziehungsweise ich war halt schon um halb hier, habe ich noch eine halbe Stunde Siedler gespielt. Siedler 2.
Süß, ja. Ich habe Stardew Valley gespielt, deswegen war ich auch nicht um 10 nach, sondern erst um 13 nach da, weil ich, naja.
Eieieiei.
Ich habe gerade die Besetzungsliste von diesem Film angeguckt, das ist ja der Hammer.
Das ist krass, gell? Das ist krass.
Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett, Jonah Hill, Mark Rylance, Timothy Chalamet, Ariana Grande.
Das ist völlig irre. Ja, in die Nebenrollen hinein. Ja.
Ja, krass.
Ich bin gespannt.
Aber der Typ aus hier. Ach, wie ist das Ding aus Indien? Ich komme nicht drauf. Vergiss es.
Skettergirl?
Nein.
Indien? Hier der
Life of Pi?
Nee, ich verwechsel es gerade.
Der war Wer wird Millionär?
Ja, hätte ich jetzt gedacht, aber ich glaube, ich verwechsel den gerade. Es ist der Typ aus Yesterday. So ist es.
Ah. Ja, aber auch Patel. Links. Gleicher Regisseur. Insofern richtig.
Ja.
Na, den wir vorhin auch schon mal hatten. Bei Bond.
Danny Boyle,
genau.
Gut, okay, dann haben wir für nächste Woche sozusagen das große Thema, was ohnehin überall uns im Moment entgegengehalten wird.
Genau.
Don't Look Up. Und
zum Anfang des Jahres das Ende der Welt. Sehr passend.
Genau. Da bleibt
Stimmt,
uns sozusagen.
Das erst nächstes Jahr raus, Mensch.
Ja. Yeah.
Oh, stimmt, ich kann 20. Dezember 2021, es war ein Weihnachtsgeschenk.
Ich hatte ja noch einen anderen Film, den ich schon so seit ein paar Wochen vorschlagen will. Aber wenn ich den das nächste Mal vorschlage, in drei Wochen, ist ja schon 2022 und das ist dann schwierig, weil eigentlich will ich ja immer nur Filme von dem Jahr. Mal gucken.
Ist das nicht generell dann eine Taktik, die am Anfang des Jahres jedes Mal schief gehen muss?
Ja, das ist schwierig, total schwierig.
Das Schöne ist ja, wir können ihn dann direkt dafür anzählen. Christoph, ja, der ist aber nicht von 22 jetzt. Also.
Sagst du nicht immer, wir müssen aktuelle Filme nehmen?
So ein Ollschinken.
Ja, aber es ist eigentlich auch so ein Film, den ich gesehen haben will und ich finde, den man gesehen haben muss. Aber wir werden sehen, ob ich ihn noch vorschlage oder ob ich ihn alleine schaue. Mal gucken. Jetzt schauen wir erstmal Don't Look Up und die drei Stunden haben wir gerade so nicht gerissen, aber macht nichts.
Wir sind alle rechtschaffen müde.
Genau. Und ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir Don't Look Up besprechen. Das hier war die 710. Ansonsten sneakpod.de, vor allem für unsere Spotify-Hörer. Das ist die Webseite zu dieser Sendung. Da mal vorbeischauen und Kommentare dalassen. Und danke fürs Zuhören. Danke für ein 2021 mit euch als unseren Hörern und Hörerinnen. Und wir hoffen dann, dass das so weitergehen kann und ihr uns auch 2022 treu bleibt. Bis dahin, gute Nacht, guten Tag, schönen Abend noch,
gute Nacht.
Guten Morgen.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.